Wir dürfen raus aus der Angst, also Angst, etwas zu verpassen, Angst, nicht genug zu sein, und rein in das Gefühl von Vertrauen und Freude.
Recht interessant. Der Podcast für die Jura-Bubble von und mit Stefanie Bayrich. Formwandlerin. Vom Einhorn zum Guru. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Meinen heutigen Gast dürfte jeder kennen, der sich schon mit dem Thema LinkedIn-Marketing befasst hat. Denn sie ist es, das fast sagenumwobene LinkedIn-Einhorn, die Expertin für Personal Branding und Social Selling. Oder besser gesagt, sie war es vor ihrer Metamorphose. Zu ihren Kunden gehörten Firmen wie Bosch, SAP, IBM, Microsoft und Coca-Cola, und sie hat Preise gesammelt wie kaum eine zweite. Top 50 Most Impactful People of LinkedIn, Top 10 LinkedIn Coaches, Forbes Top 10 Inspiring Business People Middle East, Outstanding Leadership Award, um nur ein paar zu nennen. Sie ist international gefragte Speakerin und Selfmade-Millionärin. Sie hatte alles, wovon viele von uns träumen, alles erreicht. Aber nicht, wenn es nach Dr. Nutt geht. Manchmal ist es eine ganz einfache Frage, die plötzlich alles umkrempelt. Nämlich, was bleibt eigentlich, wenn ich all das verlieren würde? Und warum fühle ich mich immer so getrieben? Kann es irgendwie sein, dass mein Leben nur von meinem Ego und von meinen Ängsten dominiert wird? Super wichtige Fragen, auf die es für Dr. Natalia Wichowski nur eine Antwort gab, nämlich, dass sie keine Antworten hat. Sie brauchte eine Pause, eine lange Pause. Um was zu tun? Um sich zu finden, zu transformieren und ganz neu anzusetzen. Und das Ergebnis sehen wir jetzt. Ein neu justiertes Business, von dem wir alle uns hoffentlich etwas für unser Leben abschauen können. Holistisches, persönliches Wachstum und Online-Business-Transformation. Was genau das ist, erfahren wir heute auf einem kleinen verbalen Spaziergang zwischen Bali und Berlin. Liebe Natalia, das war jetzt ein ziemlich langes Intro, aber ich glaube, das hat es einfach gebraucht. Ich freue mich riesig, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern. Und das trotz Zeitverschiebung. Wir haben so ein bisschen gebraucht, um Slot zu finden. Wir sitzen ja ganz schön weit auseinander. Schön, dass du da bist.
Vielen herzlichen Dank, Steffi, für diese Möglichkeit, für diese unglaubliche Einleitung. Das war nochmal ein schöner Reality-Check. Und ich freue mich riesig auf das, was wir hier zusammen erstellen. Und ja, ich bin fest davon überzeugt, dass wir die eine Idee oder die andere Idee aus der Dunkelheit ins Licht bringen, die eine massive positive Veränderung in deiner Community erstellen wird.
Das hoffe ich sehr. Nicht ohne Grund bin ich heute extra früh aufgestanden, damit das hier... Liebe Natalia, ich glaube, ehrlich gesagt, ich muss dich nicht vorstellen, das ist total überflüssig. Ich habe auch ganz viel zu dir schon gesagt. So ein bisschen will ich trotzdem noch mit Facts um mich werfen, denn vielleicht, was ich nicht glaube, aber vielleicht doch, gibt es den einen oder anderen oder die eine oder andere Lauscherin da draußen, die jetzt noch nicht so viel mit LinkedIn am Hut hat. Du bist Diplom-Sozialwissenschaftlerin und Doktorin der Philosophie. Und du hast dich in deinem Leben, und das finde ich bei dir so spannend, wieder und wieder neu erfunden oder vielleicht auch gefunden. Und du warst und bist damit unwahrscheinlich erfolgreich. Du hast weit über 100.000 Follower auf LinkedIn, das muss man erstmal zusammenbekommen. Und über 190.000 Menschen haben deine verschiedenen LinkedIn-Kurse absolviert. Und so bin ich übrigens auf dich aufmerksam geworden. Mir wurde nämlich von einer Kollegin ganz begeistert von dir berichtet. Und da dachte ich, da muss ich mich doch mal ein bisschen schlau machen, gerade wenn es um das Thema Marketing geht und mögliche Marketing-Inspiration für meine Jura-Bubble. Und da standst du dann natürlich ratzifatzi auf meiner Liste. Und jetzt muss ich aber, weil ich so einsetze mit dem Thema Marketing, ganz kurz nochmal ausholen, um zu erklären, warum ich heute was mit dir besprechen will. Mhm. Meine Hörerinnen und Hörer wissen das schon. Immer wenn ich für einen Podcast recherchiere, bestelle ich mir die Bücher meiner Gäste. Das ist für mich immer gesetzt. Ich will immer alles wissen. Mhm. Und der Plan für dich für heute lautete natürlich, das LinkedIn-Einhorn möge uns doch bitte nützliche Business-Tools beibringen, damit auch wir auf LinkedIn so durchstarten können wie du. Mehr Views, mehr Follower. Und ich verrate dir was. Ich habe mir mehrere Bücher bestellt. Natürlich angefangen mit deinem LinkedIn-Werk. Und auf dem To-Do-Stapel lag aber auch dein neuestes Buch. Ich habe es hier sogar liegen. Unverschämt erfolgreich. Und ich habe immer aus dem Augenwinkel wieder auf diesen To-Do-Stapel geguckt, während ich das LinkedIn-Buch gelesen habe. Und ich war irgendwie permanent so ein bisschen abgelenkt. Ich habe mich immer wieder dabei ertappt, wie ich auf das Cover des neuen Buches gucke und dann anfange zu grübeln und denk so, guck mal, der sieht so ganz anders aus, ne? Gar nicht so streng. Ach, guck mal, die Markenzeichenbrille ist weg. Mhm. Okay, blaue Klamotten hat sie noch, aber irgendwie strange, da guckt mich irgendwie eine ganz andere Person an. Und dann dachte ich, irgendwie gefällt mir die neue Natalia viel besser. Und es kam dann so, wie es kommen musste. Ich habe Think Natalia auf den To-Do-Stapel gelegt und das neue Buch gelesen. Sorry, schön. Don't touch me. Und ich habe dann entschieden, die wertvolle Zeit, die du uns heute schenkst, die will ich jetzt doch nicht dem LinkedIn-Buch widmen, sondern dem neuen Buch. Die Tipps sind super zu LinkedIn, aber die kann jeder, ehrlich gesagt, glaube ich, einfach nachlesen. Und das, worüber ich mit dir sprechen will, ich glaube, da brauchst du einfach den persönlichen Kontakt viel mehr. Und deswegen habe ich mich entschieden, dass wir heute lieber der geschichtenerzählenden Nomadin zuhören. Weil ich glaube, da können wir uns alle doch noch viel mehr mitnehmen. Für uns, für unsere Persönlichkeit, als nur fürs schnöde Marketing. Und Coach bist du ja immer noch. Jetzt aber eben ganzheitlicher. So, vielleicht jetzt noch einen Schritt nach dem anderen, damit jeder nachvollziehen kann, warum ich mich für den Episodentitel Formwandlerin entschieden habe. Ich habe es eben schon gesagt, du hast dich mehrfach neu erfunden und hast dir sogar zweimal eine richtig lange Auszeit genommen, um dich neu zu orientieren. Nimm uns doch mal so ein bisschen, verknappt natürlich, mit in deinen Berufseinstieg, in die anschließende berufliche Weiterentwicklung. Da gibt's so viel zu berichten. Du hast mit der GIZ zusammengearbeitet. Das tun wir übrigens auch sehr oft. Stichwort Emirate, eigenes Business. Gib uns doch mal so einen Kurzabriss über deinen spannenden Werdegang.
Sehr, sehr gern. Also so wie du bereits am Anfang erwähnt hattest, habe ich Sozialwissenschaften studiert in Hannover und mir ist im letzten Semester meines Studiums die Möglichkeit angeboten worden, in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu leben und zu arbeiten. Und ich dachte mir, warum nicht? Bin dann also im Alter von 23 ausgewandert, habe dann 3,5 Jahre an einem Projekt gearbeitet mit der damaligen GTZ, jetzt GIZ, und einer Instanz, ich würde es übersetzen mit dem Bildungsministerium des Emirats Abu Dhabi. Und da ging es darum, ein berufsbildendes Institut wirklich von Grund auf die Beine zu stellen und die emiratische Bevölkerung in die Idee von Berufsbildung einzuführen. Und meine Aufgabe bestand darin, eine Bibliothek aufzubauen. Das heißt, ich war Bibliothekarin oder Librarian, Library Officer. So, das habe ich 3,5 Jahre gemacht. Dann bin ich nach Dubai umgezogen, denn ich habe erstmal in Al Ain gelebt, im Emirat Abu Dhabi. Dann Dubai arbeitete ich in der Privatwirtschaft, habe also gewechselt aus dem öffentlichen Sektor in der Privatwirtschaft, habe da so eine Rolle gehabt. Es war ein Mittelding aus Business Development und Marketing, habe das 2,5 Jahre gemacht, habe dem Unternehmen geholfen, auf die führenden Titelseiten zu kommen, Awards zu gewinnen, also wirklich in dieser Industrie war das sensationell. Das war eine männergetriebene Industrie. Es ging sehr viel um Lagerhaltung, Racking und Shelving, eine deutsche Firma. Und dann war die große 30, die war so im Horizont. Und ich merkte so, Panik, Angst, Stress. Und das Grundgefühl, was aufkam, war, auf Papier bin ich super erfolgreich und ich sollte eigentlich auch glücklich sein, aber es fühlt sich so nicht an. Was habe ich denn noch für Optionen? Und dann habe ich in mich hineingehorcht und habe für mich herausgefunden, okay, du könntest dich heiraten lassen. Das Konzept Heirat habe ich damals überhaupt nicht verstanden, war sogar dagegen. Habe ich gesagt, okay, das ist keine Option. Ja, okay, du könntest nach Deutschland zurückgehen Und du könntest Arbeitslosengeld beantragen, so hieß das damals noch. Das heißt heutzutage wahrscheinlich ganz anders. Und da dachte ich, nee, also irgendwie, da bin ich zu stolz zu und dafür habe ich zu viel studiert und so weiter und so fort. Und dann dachte ich, oh, ich könnte mich aber auch selbstständig machen. Okay. Hab's dann also mit der Selbstständigkeit ein bisschen damit geflirtet, habe aber festgestellt, ich brauche vorher erstmal eine Auszeit, um zu verstehen, wer ich bin und was ich will und warum ich so verwirrt bin. So. Und das war auch die Zeit, in der ich mich dann entschieden habe, meine Doktorarbeit nochmal umzuschreiben. Ich hatte so ein bisschen Drama mit meiner Doktormutter. Das Thema legen wir mal zur Seite. Okay, erstes Sabbatical. Hab dann gefreelanced. Habe für mich festgestellt, dass vor der Kamera zu stehen, mit der Kamera zu spielen, mir Spaß macht, Inhalte zu erstellen, fand ich klasse. Ich habe mich eingelesen in die Art und Weise, wie insbesondere Amerikaner, Nordamerikaner sich vermarkten. Das Thema Impression Management, Personal Branding, Social Selling fand ich sensationell und einen krassen Unterschied zu dem, insbesondere wie wir Deutsche so generell sozialisiert und erzogen werden. Hab also dann ein paar Jahre gefreelanced. Daraus hat sich dann relativ schnell herauskristallisiert, Personal Branding, LinkedIn, weil ich habe auf Instagram gestartet. Hab dann mein eigenes Business aufgebaut und das ging auch 8 Jahre gut, dieser ganze Prozess, bis ich für mich festgestellt habe, ich bin schon wieder an so einem Punkt in meinem Leben angekommen, an dem ich merke, irgendwie, ich glaube, ich bin schon wieder in einem Hamsterrad oder in einem goldenen Käfig, aber diesmal habe ich ihn mir selbst gebaut. Denn vor meinem zweiten Sabbatical fühlte ich mich schon wieder leer. Auf Papier sah schon wieder alles großartig aus, aber ich habe nichts gefühlt. Und in diesem zweiten Sabbatical habe ich dann gesagt, weißt du was, ich darf nochmal ganz woanders hingucken und habe dann in diesem zweiten Sabbatical für mich festgestellt, dass es einen Riesenunterschied gibt, ob wir mehr an unserer Persönlichkeit arbeiten und mehr am Mindset und unsere Gedanken. Und der nächstlogische Schritt sind unsere Emotionen. Und wenn wir dann an so etwas glauben, an die Seele und tiefere innere Arbeit betreiben oder uns das Ganze schenken. Und dazu benötigt es in der Regel auch Therapeuten, Schamanen, Heiler und so weiter und so fort. Das ist die Geschichte in ein paar Minuten.
Ja, unfassbar, dass es überhaupt möglich ist, das in ein paar Minuten zu packen als Abriss. Ich fand das wahnsinnig beeindruckend und da kommen wir wahrscheinlich nachher noch dazu. Ich fand es auch, wie man es eben so sprachlich ausdrücken würde, sehr mutig. Du hast aber für Mut so deine eigene Definition. Aber jetzt nochmal mit Blick auf das LinkedIn-Business. Das war wirklich und ist es ja noch unfassbar erfolgreich. Bis heute gibt's eben noch die Learnings online, deswegen laufen die auch immer noch weiter. Und ich weiß, dass auch Anwältinnen und Anwälte zu deinen Fans gehören und sich da ganz viel abschauen, weil du bist, beziehungsweise man müsste sagen, du warst wirklich das LinkedIn-Einhorn. Das war ja auch wirklich ein geflügeltes Wort zu deiner Person. Warum glaubst du, dass LinkedIn auch und gerade für die Anwaltschaft, das ist ja nicht so das Standard-Business, kein Gewerbe, ein unverzichtbares Business- und Marketing-Tool ist?
Ich meine, es war letzten Monat, dass LinkedIn im Dachraum oder in der Dachregion einen ganz wunderbaren neuen Meilenstein gefeiert hat. Und zwar waren das 25 Millionen Mitglieder. 25 Millionen Mitglieder allein in der Dachregion sind auf LinkedIn aktiv. Das ist für mich schon mal eine Hausnummer. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der eine Kunde oder die andere Klientin auch dort ihre Zeit verbringt. Spannend finde ich den Aspekt, dass wenn wir uns alle möglichen Social-Media-Plattformen angucken, mit TikTok und YouTube und X und wie sie nicht alle heißen, im direkten Vergleich ist LinkedIn die einzige Plattform meiner Meinung nach, die sich auf das Thema Netzwerken und Karriere konzentriert. Und das macht insbesondere, wenn wir als Anwalt oder Anwältin unterwegs sind, definitiv mehr Sinn, als auf TikTok rumzuhüpfen und Tanzvideos zu publizieren. Ich vereinfache das jetzt einfach mal stark. TikTok ist auch so viel mehr und eine tolle Plattform. Und was ich bei LinkedIn auch noch interessant finde, ist, dass die Basisoption kostenfrei ist und dass man damit eine Menge erreichen kann. Und insbesondere, wenn wir so mutig sind oder so neugierig, experimentierfreudig, ist dies eine Plattform, auf der man mit organischem Content-Marketing, das heißt durch die Inhalte, die wir publizieren, noch relativ viel Reichweite, im Deutschen sagt man vielleicht auch Impressionen, erreichen können. Von da aus allein aus dieser Perspektive macht es für mich Sinn, in das Tool, das Werkzeug LinkedIn zu investieren und Zeit dort zu verbringen, zu verstehen, wie die Plattform funktioniert und sie dann so zu nutzen, dass sie uns dient.
Ja, was ich spannend finde bei LinkedIn ist, dass du wirklich Text an den Mann bringen kannst. Du kannst deine Botschaften viel ausgefeilter platzieren und du bist da nicht so limitiert wie jetzt bei Reels auf Instagram oder auf TikTok. Ich finde es wahnsinnig schwierig, eine tiefgreifende Botschaft immer in 60 Sekunden. Da fehlt immer eine Herausforderung. Und du konsumierst natürlich Videos anders, finde ich, und weniger bewusst als ein Text, für den du dir wirklich die Zeit nimmst. Hat immer Vor- und Nachteile. Meine Zielgruppen unterscheiden sich auch sehr auf den unterschiedlichen Plattformen. Ich finde aber auch auf Instagram immer wieder ganz tolle neue Kolleginnen und Kollegen, die dann auch irgendwie hier im Podcast landen. Ich glaube aber auch, dass zu Netzwerken und für Karrierethemen ist schon LinkedIn ein wichtiges, wichtiges Tool. Da habe ich auch ein relativ großes Netzwerk in der Anwaltschaft. Was ich aber spannend finde, und da würde mich interessieren, ob du das auch so wahrnimmst, ich habe das Gefühl, LinkedIn hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Hast du diesen Eindruck auch, dass sich die Art der Beiträge verändert, vielleicht auch ein bisschen die Nutzer und auch die Art der Interaktion?
Vor ein paar Jahren hat LinkedIn Videos als Werkzeug oder als Ausdrucksart in diese Plattform implementiert. Ich war eine der ersten, die Zugang dazu hatten. Das heißt, die Reichweite, die wir dort mit einem Post hatten. Davon träume ich heutzutage. Also erstmal kamen Videos. Dann kam LinkedIn Live, was ich auch sehr, sehr spannend war. Danach haben sie LinkedIn Audio ausprobiert und uns zum Spielen gegeben. Audio ist so ein bisschen wie hieß das nochmal? Clubhouse, genau. Clubhouse war ja ein Werkzeug, das viele genutzt haben, das meines Erachtens nicht mehr so populär ist, zumindest meine Wahrnehmung. LinkedIn Audio kann Spaß machen und nach wie vor die richtigen Leute in, ja, wie soll ich sagen, seine Realität oder deinen Kreise bringen, wenn du weißt, wie du es nutzen kannst. Also, kurz gesagt, Video wird immer wichtiger. Ich weiß nicht, ob du neulich deine App aktualisiert hast und ob du dazu Zugang hast, aber es gibt einen neuen Knopf oder ein neues Knöpfchen in der App, ein Feature nur für Videos, in dem automatisch dann ein Video nach dem anderen läuft, was für mich ein Signal dafür ist, dass LinkedIn definitiv mehr Videoinhalte haben möchte. Ja.
Ja. Nein, da triffst du einen ganz wunden Punkt. Ich bin immer hinterher mit den Updates. Werde ich aber nachher gleich machen. Ich finde das spannend, weil genau das war auch mein Eindruck. Und ich bin ja nur alles, aber kein LinkedIn-Marketing-Profi. Ich habe aber festgestellt, dass es noch nicht so viele Videos gibt. Ich habe aber selber angefangen, welche zu posten. Und abhängig vom Inhalt laufen die ganz gut. Und absolut. Ich nehme wahr, dass immer mehr Leute nachziehen. Diesen Knopf habe ich jetzt noch nicht, aber ich glaube, dass das dem allgemeinen Zeitgeschehen entspricht, dem Zeitgeist. Weil, und ich glaube, vielleicht gerade in meiner Bubble, wir lesen den ganzen Tag, wir haben den ganzen Tag mit Schriftsätzen zu tun, mit Urteilen, mit Gesetzen. Und mir geht's abends oft so, manchmal finde ich es leichter, was zu hören oder einfach zu sehen. Ja. Das ist ein bisschen bequemer, Informationen zu konsumieren. Und deswegen, glaube ich, laufen auch TikTok und Instagram so steil. Auch da gibt's immer mehr Reels. Ich finde auch, Instagram hat sich stark gewandelt von den Bild-Textbeiträgen
massiv
hin zu Videos. Nehme ich bei mir selber auch wahr. Ich bin damit auch schneller.
Mhm. Ja.
In der Veröffentlichung.
Und so wie du gesagt hast, es hängt so vom Tages, wie soll ich das sagen, Rhythmus ab oder von deinem Energieniveau. Vielleicht möchtest du abends eher dir nochmal ein Video angucken und dich so ein bisschen berieseln lassen, wenn ich das so formulieren möchte. Genau. Und tagsüber hast du die Kraft, die Fokus, die Energie, um nochmal in einen Text hineinzuschauen. Und ich habe, nur um ein konkretes Beispiel zu nennen, die Texte oder meine Texte innerhalb der letzten 2-3 Monate in einem Standardpost, für mich ist ein Standardpost Text mit Bild, um in etwa 50% reduziert, Steffi. Wir haben damit aber unsere Reichweite zum Teil verdoppelt oder auch verdreifacht. Das ist unglaublich. Das heißt, auf LinkedIn, meiner Wahrnehmung nach, geht der Trend auch dazu hin, zu weniger Text. Und vielleicht noch ein letzten Punkt, den ich gerade eben vergessen habe, ist KI. KI wird immer mehr genutzt, nicht nur um Inhalte zu erstellen, sondern auch zu kommentieren. LinkedIn experimentiert momentan eine Menge mit diesem Werkzeug. Also es gab ja auch Artikel, kollaborative Artikel, ein Aspekt, mit dem sie 6 Monate lang gespielt haben, mit diesem Badge, dass wir es gewinnen oder was wir uns erarbeiten konnten. Das nehmen sie wieder raus. Was ich bei LinkedIn spannend finde, ist, dass sie ganz viele Dinge testen, ein halbes Jahr laufen lassen und wenn sie merken, ne, dann nehmen sie es auch wieder raus. Und das finde ich eine bewundernswerte Einstellung gegenüber Produkten beziehungsweise dem, was ich mache. Den Mut, Dinge zu testen und wenn sie nicht klappen, einfach zu sagen, nö, das war jetzt vollkommen für die Katz oder wie auch immer. Und das aber dann nicht irgendwie als, was soll ich das sagen, im Englischen sagt man so schön Failure, also das Ende der Welt, ich habe versagt. Nein, du hast es getestet, es funktioniert nicht. Okay, boom, wir nehmen das nächste.
Ja, aber ich finde das eine großartige Idee. Der Markt regelt das dann. Genau. Also entweder kommt es an oder nicht. Genau. Und dann ist es ja auch Orientierung an den Nutzerinteressen, finde ich eigentlich ganz spannend. Ja. Natalia, bevor wir uns gleich deiner persönlichen Transformation zuwenden, die ich mega spannend finde, eine Frage vielleicht noch zu LinkedIn. Betrachtest du nach all den Jahren Stand heute LinkedIn und die Marketingstrategien für LinkedIn ein bisschen anders als vor deinem Sabbatical?
Absolut. Das hängt meines Erachtens viel damit zusammen, wie ich das Werkzeug vorher genutzt habe. Und der konkrete Unterschied ist, dass ich damit wesentlich entspannter umgehe heute. Denn ich habe endlich gelernt, im Alter von 39, hey, anyway, lieber zu spät als nie, mich selbst zu validieren. Und ich brauche nicht mehr den Applaus von anderen Leuten oder die Inhalte oder meine Arbeit, um mir zu sagen, dass ich wert bin oder es wert bin oder genug bin. Das ist so ein Aspekt. Und das andere ist, dass ich mittlerweile mein Bestes gebe, um nur noch Dinge zu tun, die mir Freude bereiten. Oder wenn es Dinge gibt, von denen ich weiß, ah, das ist strategisch wichtig, stelle ich mir immer die Frage, okay, und das ist ein Satz, den mir eine gute Freundin geschenkt hat. Wie kann ich mehr Sein in mein Tun bringen, sodass da eine ganz andere Energie hineingeht und dass damit die Ergebnisse auch anders werden? Denn ich bin fest davon überzeugt, dass wir Menschen super intelligente und auch weise Wesen sind und dass nicht alles mit Sprache erfassbar ist. Und der Aspekt Energie ist etwas, das spüren wir. So, und wenn wir merken, da macht jemand was, weil er oder sie glaubt, dadurch mehr Reichweite zu erzielen oder warum man das so macht. Das ist so ein leicht bitterer Unterton und der ist eben abstoßend. Und da gebe ich mein Bestes, das nicht mehr in meine Arbeit hineinfließen zu lassen.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich finde, da schwingt immer so ein Hauch von, ich würde jetzt sagen, Fake mit. Mhm. Also wenn du Dinge tust, weil du glaubst, das musst du tun, um zu pushen, um erfolgreich zu sein, machst es aber nicht wirklich gern oder stehst auch nicht so richtig dahinter. Ich finde, das schwingt als Subtext immer mit.
Absolut, absolut. Und ich kann es aber auch nicht in Worte fassen. Aber es ist so. Ich fühle das oder ich nehme es wahr.
Ja, ich glaube, dass wir alle die Fähigkeit besitzen. Wir hören nur nicht genau oder nicht gut genug hin, nicht genau genug hin. Aber eigentlich, wenn man ein bisschen in sich hineinhört, hast du dieses Feedback immer unmittelbar. Das finde ich ganz spannend. Und ich glaube, so im Stress des Alltags, in der Hektik, gerade bei uns Anwälten, immer hier eine Frist, immer irgendeine Abgabe, hört man oft nicht so genau hin. Aber deswegen sprechen wir ja drüber. Du hast vorhin schon gesagt, möchte noch mal so ein bisschen an diesem Punkt, wo du gemerkt hast, naja, so geht's nicht weiter. Du hast schon gesagt, du hast dich leer gefühlt. Lass uns noch so ein bisschen genauer teilhaben. Was genau ist passiert? Was, wenn du es in Worte fassen kannst, war nicht stimmig? Und was hat dich letzten Endes dann wirklich dazu gebracht, ein super erfolgreiches Business zu hinterfragen und so die Stopptaste zu drücken? Das ist ja kein Jetzt auf gleich, das ist ja ein Prozess.
Genau. Und deswegen sind es auch unterschiedliche Elemente, die da einen Einfluss drauf hatten. Also wenn ich mir meine Kunden angucke, habe ich irgendwann festgestellt, dass ich ein wenig frustriert oder schade bin, wenn ich mir angucke, wo sie sind und wo sie sein könnten. Denn ich habe mit der Zeit festgestellt, dass es relativ häufig nicht ein Problem davon war oder nicht das Problem war, dass die Leute nicht wissen, wie die Technik funktioniert oder sie eine Strategie nicht kannten. Also ich habe sie wirklich an die Hand genommen und ihnen alles gezeigt, was sie tun durften, um sich ein Netzwerk aufzubauen, um die Leute ans Telefon zu holen, um mit ihren Inhalten noch mehr Strahlkraft zu haben. Und es gab andere Blockaden. Es waren irgendwie innere Blockaden oder es hing mit ihrem Selbstwert zusammen, dass sie nicht ihr ganzes Potenzial entfalten konnten. Und das ging mir erstens auf den Keks, zweitens fand ich es schade und drittens habe ich festgestellt, ich brauche andere Werkzeuge. Ich habe die Leute dann zum Teil an Beraterinnen, an Psychologinnen, an Coaches weitergeleitet, die im Inneren oder an der Kernwunde gearbeitet haben, aber auch nicht jeder war offen für diese Arbeit. Also das war ein großer Faktor, der dazu beigetragen hat, dass ich gesagt habe, ich darf hier irgendwie den Stoppknopf drücken, weil irgendwie ist das sehr, sehr anstrengend. Ich merke die Schwere in mir, wenn ich meine Kundinnen führe und Kunden, aber auch, dass sie so viel Energie in das Ganze investieren müssen. Das ist doch nicht normal. Das muss irgendwie leichter gehen. Parallel dazu fühlte ich mich unter anderem auch deswegen immer mehr ausgelaugt und müde und irgendwie abgetrennt von mir selbst. Also meine Arbeit begeisterte mich dann nicht mehr so. Das war so, hey, noch ein großer Deal und hey, noch eine Marke und noch ein Award. Und ein Teil von mir dachte, so what? Und wie? Und danach noch einer und danach noch einer und dafür lebst du? Dafür hast du dein eigenes Business aufgebaut? Komm mal, Natalia, da gibt's irgendwie noch mehr. Und ein letzter Aspekt war, dass ich merkte, wie ich immer häufiger wütend war oder immer mehr weinen wollte, aber mir das selbst nicht erlaubt habe und das Ganze aber nicht verstanden habe. Und erst in meinem Sabbatical kam ich zu der Einsicht, dass ich, ja, wie soll ich das sagen, emotional, also wenn es um das Thema emotionale Intelligenz geht, dass mir da bestimmte Fähigkeiten gefehlt habe. Ich konnte mich selbst nicht halten, beziehungsweise ich hatte nicht gelernt, mich selbst durch die tiefsten, negativsten Emotionen zu halten. Also ein Teil von mir hatte wahnsinnig Angst, dass wenn ich jetzt diese Trauer oder diese Wut oder diese Enttäuschung spüre, dass das zu viel ist und ich in 50.000 Fetzen explodiere und sterbe. So bekloppt, wie das klingt, das war eines meiner Ängste. Ich wusste intellektuell, dass es keinen Sinn macht. Aber im Inneren, mein ganzes Nervensystem kollabierte oder zuckte in diesem Moment zusammen.
Naja, Ängste haben ja nicht immer eine sinnstiftende oder wirklich einen, ja, von Tatsachen getragenen Hintergrund. Das genau. Ist ja die Natur der Angst.
Ist so.
Wir machen uns selber tausend Dinge, die zum Teil echt absurd sind. Die lösen bei uns Ängste aus. Das ist irgendwie absolut nachvollziehbar. Und das mit der zunehmenden Aggressivität und Gereiztheit hatte ich auch in einem Interview gelesen. Das fand ich dann auch ganz interessant, weil man, ich glaube, das kennt jeder. Wenn du eigentlich was machst, was du magst oder mal mochtest und dann irgendwann nur noch funktionierst, dann schlägt sich das auch auf deinen Umgang mit deinem menschlichen Umfeld nieder. Das, glaube ich, kennt jeder in so ganz, ganz krassen Stressphasen. Kann bestimmt jeder nachvollziehen. Das war jetzt sehr komprimiert und das klingt so, als hättest du innerhalb weniger Tage das erkannt und diesen Entschluss gefasst. So wird's ja nicht gewesen sein. Wie lange hast du mit dir gerungen? Ich stelle mir den Prozess wahnsinnig schwer vor, zum einen dieses Gefühl wahrzunehmen, ey, hier stimmt was nicht, ich kann so nicht. Das ist ja Schritt eins und der kann ja schon recht lange dauern. Das Gefühl ist da, bis ich mir aber erlaube, es wahrzunehmen. Das kann ja ein eigener großer Schritt sein. Dann zu erkennen, was es bedeutet und dann danach zu handeln. Wie lange hast du mit dir selber rumgetüdelt, bis du ganz klar warst, okay, da wird wohl jetzt was anstehen für mich?
Gute Frage. Ich kann dir nicht genau sagen, wie lang das war. Aber wenn ich mir mein altes Selbst nochmal so anschaue, denke ich, dass 3 bis 5 Monate realistisch ist. Denn die Art und Weise, wie mein altes Ich funktioniert hat, bestand darin, immer zu gucken, okay, wo bin ich momentan, wo soll die Reise hingehen? Das ist etwas, was ich in regelmäßigen Abständen gemacht habe und auch noch regelmäßig mache. Und bei mir ist es so, sobald wir vom September in den Oktober gehen, dann ist das so, wow, das letzte Quartal. Und dann schaue ich, okay, was habe ich bereits alles erreicht? Wie wie fühlt sich das an? Bin ich damit zufrieden? Und was möchte ich noch alles erreichen? Beziehungsweise, was steht denn nächstes Jahr an? Und der Gedanke, Steffi, was steht nächstes Jahr an oder was mache ich nächstes Jahr? Und die Leere und die Erschöpftheit und die Sinnlosigkeit, die da hochkam, hat mich relativ schnell an diesen Punkt gebracht, dass ich gesagt habe, das ist purer Idiotismus, was ich hier mache. Das kann so nicht weitergehen. Auch wenn ich wahnsinnige Angst habe, ich darf mir diese Pause gönnen. Ich habe es ja schon einmal gemacht und es hat geklappt. Warum sollte es jetzt nicht klappen? Von da aus Augen zu und durch.
Das, glaube ich, mit der Pause kann man noch ganz gut nachvollziehen. Du warst in der wirtschaftlichen Situation, dir das leisten zu können. Ich hatte gelesen, du hast durchgerechnet und hättest 4 Jahre ohne weitere aktive Zuverdienste irgendwie aushalten können.
Genau.
Was ich ein bisschen schwieriger zu verdauen finde als Konsumentin deiner Geschichte sozusagen, ist die Tatsache, dass du ja nicht nur gesagt hast, Pause oder Stopptaste für den Moment, sondern du warst ja radikal. Du hast einen radikalen Schnitt gesetzt und irgendwo, das wird in einem neuen Buch gewesen sein, ich glaube nicht in einem Interview, ich glaube es war im Buch, hast du in etwa gesagt, Think Natalia musste sterben. Das ist ja sehr, sehr extrem und expressiv. Ja, ja. Und du hast die Website offline genommen, die Kurse beendet, offene Kundenprojekte noch beendet, letztlich alles offline gestellt, Coachings beendet. Warum? Das finde ich eine wirklich spannende Frage. Warum komplett beenden und nicht nur pausieren oder als Business-Powerfrau mal überlegen, ach, mache ich doch ein Franchise oder ich verkaufe es einfach. Warum nicht noch was rausziehen, bevor man diesem Baby letztlich, das es ja für dich war, Think Natalia, den Kopf abschlägt. Um es mal drastisch auszudrücken.
Schöne Metapher. Ja, einer meiner Mentoren hat mir auch diese Frage gestellt und ich habe einen wahnsinnigen Widerstand in meiner Brust und in meinem Solarplexus wahrgenommen, als diese Frage
Lorenz
kam.
Wahrscheinlich.
Richtig, genau. Sven Lorenz hat mir die Frage gestellt. Und die kurze Antwort ist, ich habe alles eingestampft oder pausiert, um mich vor mir selbst zu beschützen. Insbesondere vor der Versuchung des schnellen Geldes. Weil mir die Dinge, es ist schwierig, ein Wort zu fassen. Es fiel mir auf der einen Seite leicht und auf der anderen Seite war das Thema Leichtigkeit komplett fern. Also es war überhaupt gar nicht da in meinem Leben. Ich habe unglaublich gut performt und funktioniert. Ich bin aber wenig gewesen oder wenig lebendig gewesen. Und wenn ich gesagt hätte, hey, ich mach mal eine Pause oder wir machen danach ein Franchise oder wie auch immer, hätte ich mir mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erlaubt, alles in Frage zu stellen. Also wirklich nochmal unter jeden Stein zu gucken und mir zu erlauben, wie gesagt, jede Frage zu stellen, egal wie tief sie geht oder wie grausam sie ist oder wie erschreckend sie sein kann und wie viel Angst sie auslöst in meinem System, weil irgendwas in meinem Hinterkopf gesagt hätte, aber vergiss nicht, wir wollen das Ding noch verkaufen oder wir wollen das noch monetär ausschlachten. Das war auch noch ein Faktor. Okay. Und gerade bei einer Marke Think Natalia ist es schwierig, weil ich alles um mich aufgebaut habe. Also es war eine Personenmarke. Das heißt, ich fand es rein logisch sehr schwierig, etwas zu verkaufen, was sowas von an meine Persönlichkeit gekoppelt ist und an meinen Charakter. Und beim Thema Franchise, da saß ich auch eine Weile mit, weil einige gesagt haben, ja, mach doch mal sowas wie eine LinkedIn-Einhorn-Akademie und du bildest zukünftige Einhörner aus. Und da kam relativ schnell der Satz, ja, aber ich glaube nicht mehr an das, was ich tue. Ich stehe nicht mehr hinter meinen Werten und meiner Strategie. Deswegen kann ich das nicht andere Leute lehren, weil irgendetwas in dem, was ich tue, echt falsch ist oder nicht richtig ist, weil ich so viel Schwere empfinde und weil es anders gehen muss. Und warum würde ich jemandem etwas verkaufen wollen oder jemandem etwas beibringen wollen, was in seinem Kern nicht pur ist oder einen massiven Fehler im Kern hat? Das konnte ich nicht mit meinem Gewissen oder mit meiner Vorstellung von, ja, weiß ich nicht, ist das Arbeitsmoral bereits? Das konnte ich damit irgendwie nicht das hat nicht geklappt, das hat nicht funktioniert.
Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Also klingt auch in sich total stimmig. Und es gibt ja so viele Themen, zu denen du wirklich tolle Coaches hast. Und es gibt so viele Coaching-Prinzipien, die jemand erdacht hat und dann selbst Coaches darin ausbildet, dieses Prinzip wiederum weiterzutragen. Und das wiederum holt mich überhaupt nicht ab, weil ich bin jemand, alles, was ich lerne von jemandem, ist, ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute oder eine schlechte Eigenschaft ist, absolut mit dieser Person verknüpft. Mhm. Weil die hat es erdacht, da steckt ihr Wesen drin, ihre Liebe, ihr ganzes Wissen, ihre Kompetenz. Und ich würde nie, wenn ich bei dem Coach oder der Coachin originär keinen Platz bekomme, mir dann in der Akademie bei einem von diesem Coach angelernten anderen Coach, würde ich nicht haben wollen. Ich glaube, es funktioniert trotzdem für ganz viele. Für mich würde das nicht funktionieren. Also man hätte ja in deinem Fall machen können, ja, so nach dem Think Natalia Prinzip, genau, gecoacht durch, keine Ahnung, Sabine. Ja. Hätte mich nicht abgeholt, hätte ich nicht haben wollen. Entweder will ich es original oder halt gar nicht. Aber das ist, glaube ich, so eine persönliche Einstellungsfrage. Was ich daran gleichwohl spannend finde, ist, dass ich mir es wahnsinnig schwer vorstelle, letzten Endes diesen Schritt so konsequent durchzuziehen. Weil es liegt ja ein Stück weit in der menschlichen Natur, dass wir wahnsinnig schlecht loslassen können, wenn wir in irgendwas so viel Energie, so viel Liebe, so viel Herzblut gesteckt haben und es ja tatsächlich auch läuft. Das finde ich outstanding. Und was ich aber interessant fand, nach all dem, was ich über dich gelesen habe, und ich meine das jetzt, ich sag's einfach, wie ich es empfunden habe, dachte ich so, Mensch, Natalia, also hast dich so viel mit dir selber beschäftigt, die zweite Notbremse kam aber reichlich spät irgendwie, so wie du selber diesen Prozess geschildert hast. Und dann dachte ich mir, ah, das ist wieder so typisch für mich. Bei anderen nehme ich sowas total gut wahr und bin dann immer die Schlaue. Bei mir selber kriege ich das irgendwie gar nicht hin. Und manchmal weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt weiß, wo mein eigenes Bremspedal ist. Aber das habe ich bei dir so in dem Werdegang, in allem, was du über dich schreibst, sehr deutlich wahrgenommen. Und das war für dich ja die zweite Notbremse. Hast du das im Nachhinein auch so empfunden, dass es relativ lang gedauert hat, bis du gebremst hast? Und falls ja, was glaubst du, woran lag es, dass du so lange doch durchgepaced hast, um mal bei diesen Gas- und Bremse-Metaphern zu bleiben?
Ja, spannende Frage. Ich glaube, es macht Sinn, zu starten an dem Punkt, warum ich überhaupt so diese Rödel-Energie, wenn ich das so nennen möchte, Rödel, Hustle und Grind, wie ich da reingekommen bin. Es gab ja das berühmte
Rödel-Energie, finde ich schön.
Rödel-Energie. Ja. So, jetzt haben wir ein schönes neues Wort kreiert. Es gab ja das berühmt-berüchtigte Jahr 2020. Und dann 2021. Und das waren bei uns die umsatzstärksten Jahre, weil wir, wie gesagt, Individuen und Firmen die Kunst des Personal Brandings und des Social Sellings beigebracht haben auf LinkedIn. Das war eine Zeit, in der viele Individuen und Organisationen in der Dachregion aufgewacht sind zu dem Thema Digitalisierung. Das heißt, die Leute sind uns die Bude eingerannt. Und ich dachte, wow, krass, nehme ich mit, mache das, wie gesagt, die umsatzstärksten Jahre meiner Karriere. Wer weiß, wie lange das noch so bleibt. Also das war definitiv ein Grund. Und ich hatte auf der anderen Seite mir ganz bestimmte materialistische und ego-getriebene Ziele gesetzt. Und ich bin darin aufgegangen. Also ich fand mich ja sowas von sensationell. Oh, ich bin fast ein bisschen, abgehoben. Also ich schwebte fast ein bisschen, weil wir ja so erfolgreich sind und weil wir so vielen Menschen helfen. Und da war definitiv so ein bisschen meine Sucht geworden. So dieses, ja, ich werde hier noch gebraucht und ich kann hier noch was bewegen und ich kann den Menschen noch helfen. Und da machen wir nochmal hier 10.000 hier oder 20.000 hier. Großartigkeit. Das war so etwas. Und parallel dazu war ich aber, und das habe ich nicht verstanden, ich war komplett abgeschnitten von meinem Körper und von meiner Intuition und meiner inneren Weisheit. Denn die Kraft und die Energie, die ich brauchte, um all das zu stemmen, in einer Zeit, in der auch ein Teil von mir Panik und Angst hatte, geht jetzt die Welt unter, werden wir jeweils wieder reisen, werde ich sterben. Anstatt sich dem auseinanderzusetzen, habe ich einmal komplett alles gekappt und habe mich sowas von in die Arbeit reingeschmissen und insbesondere der Idee, anderen Menschen zu helfen, dass ich, wie gesagt, null mit mir verbunden war und alles aus dieser maskulinen Yang-Energie gemacht habe. Und deswegen habe ich das Flüstern meiner inneren Weisheit oder meiner Seele oder wie auch immer du es nennen möchtest, absolut nicht gehört. Und deswegen brauchte es eine Weile, bis ich dann gemerkt habe, sag mal, geht's noch? Was mache ich hier denn eigentlich?
Ja. Witzig, in Corona habe ich auch geackert bis zum Umfallen.
Ja.
Also waren so viele Themen, gerade für die Anwaltschaft. Ne? Du hattest den Lockdown, dann war nicht klar, darfst du noch Mandanten empfangen. Zum Teil hast du Passierscheine gebraucht. Es gab so viele Urteile. Das heißt, ich habe Tag und Nacht Homepage ausgebaut mit Corona-Sonderseiten und hast du nicht gesehen. Verrückte Zeit, kann ich gut nachempfinden. Und ich bin dann auch so. Also ich ziehe dann richtig durch. Und ich kenne das Gefühl auch, dass man dann so in diesem Tunnel ist, das noch, das noch, das noch, da noch eine Abgabefrist, hier noch was, das muss noch aktualisiert werden. Du bist gar nicht mehr da. Du machst noch, aber du bist irgendwie gar nicht mehr da. So, dann lass uns dahin schauen, wie du zu dir zurückgefunden hast, nämlich dein zweites Sabbatical. Ich denke mir, wenn ich so ein Jahr oder ein Dreivierteljahr oder was auch immer vor mir hätte, ich wäre ja völlig überfordert damit zu entscheiden, was mache ich jetzt in der Zeit? Deswegen, nach welchen Kriterien hast du entschieden, wie und wofür willst du dein Sabbatical nutzen? Hast du das, weil du bist ja Power Business Woman, hast du das richtig durchgeplant, businessmäßig? Oder hast du von Tag zu Tag einfach geguckt, ach, ich hüpfe mal hierhin, ich hüpfe mal dahin, ich schaue, was mich anspricht. Und entscheide aus dem Moment heraus. Wie bist du da rangegangen?
Ja, ich habe mir vor meinem Sabbatical ist eine ganz tolle Frau in mein Leben gekommen. Und die Michaela, die ist nicht nur Persönlichkeitstrainerin, sondern sie ist auch Astrologin und sie kann Seelenpläne lesen. Und da glaubte oder dachte ein Teil von mir sofort, wow, naja, ich weiß ja nicht. Klingt ein bisschen wuhu und ist das nicht ein bisschen zu esoterisch und wie auch immer. Das heißt, ich habe enormen Widerstand in mir selbst gespürt, insbesondere mit akademischem Hintergrund und was werden die Leute denken und ist das überhaupt wissenschaftlich? Also all das kam hoch. Und dann habe ich für mich aber festgestellt, was hast du denn zu verlieren? Also im Zweifelsfall ist es irgendwie das Investment in so eine Doppelstunde mit ihr und dann eben diese Doppelstunde an Zeit. So what? So, sei doch bitte hier kein, sei nicht so ängstlich, du bist ja sonst nicht so, und stell dich dem einfach. Und während dieser Sitzung kamen ganz spannende Themen bei raus und Michaela erzählte unterschiedliche Dinge und ich habe mir das dann mehrfach angehört und habe daraus drei Kernthemen subtrahiert, mit denen ich mich auseinandersetzen durfte. Das erste war, wo stehe ich mir selbst im Weg? Zweitens, kann ich mich oder wie kann ich mich kreativ ausdrücken für die Kreativität selbst? Also um diesen Prozess zu genießen, nicht um das Ganze zu monetarisieren oder dann irgendwie auf LinkedIn zu publizieren, sondern wie kann ich darin Freude haben und mich daran entfalten? Und das dritte Thema war Weiblichkeit. Was heißt eigentlich wahrhaftige Weiblichkeit? Und das war für mich relativ schnell klar. Und gerade weil die Idee von kreativer Ausdruck kam, landete relativ schnell die Idee, ich mache einfach mal alles, was ich schon immer mal machen wollte im Sinne von kreativer Ausdruck. Was heißt das? Singen, tanzen, mein eigenes Parfum erstellen, neue Yoga-Techniken ausprobieren, neue Atemtechniken und alles, von dem mein Verstand mir erzählt, ja, was werden denn die Leute denken? Ja, das kannst du doch nicht machen. Ja, das ist doch überhaupt nicht wissenschaftlich bewiesen. Also alles, mit dem ich eine Resistenz oder so eine Zurückhaltung gespürt habe oder vielleicht auch subtile Angst, wenn ich radikal ehrlich sein möchte, das mache ich einfach mal. Und da habe ich so eine Mischung mir mit der Zeit draus entwickelt aus okay, ich plane das und ich vertraue aber auch den Fluss des Lebens und bin dann mit der Zeit immer mehr, wie soll ich das sagen? Ich habe mit der Zeit immer mehr meiner Intuition vertraut und meines Erachtens ging es in diesem Prozess auch sehr stark darum und ich hätte das niemals geschafft, wenn ich nicht regelmäßig andere Leute als Spiegel gehabt hätte, die gesagt haben, wo bist du jetzt momentan, was hast du für dich entdeckt, woran arbeitest du momentan? Das ist meines Erachtens super wichtig, wenn wir ein Sabbatical haben, dass wir uns einen, im Deutschen habe ich leider kein schönes Wort dafür gefunden, Accountability Partner. Also im Deutschen sagt man, glaube ich, Rechenschaftspflicht, aber so, boah, Pflicht und Rechenschaft finde ich nicht schön. Also von da aus, Accountability Partner, extrem wichtig. Ja.
Ich fand die Mischung auch echt spannend, die du dir so rausgesucht hast für dein Ausprobieren. Letztlich waren da ja auch wieder Business-Themen dabei, so ganz am Anfang, ne?
Genau.
Finance Mastery und so. Dann aber auch schamanische Atemarbeit. Ich fand's super spannend. Und ich musste ehrlich gesagt an ein paar Stellen im Buch ein bisschen schmunzeln, weil ich mich da so ein bisschen wiedererkannt habe. Mhm. Also da dachte ich, ja, das hätte ja auch passieren können. Weil ich fand's so faszinierend, weil du so viele Jahre so zielstrebig, so erfolgsorientiert mit Blick auf Monetarisierung gearbeitet hast, wie man es eben macht als Frau mit richtig Energie und Power, wenn man Erfolg haben will. Und dann hast du aber entschieden, ja, ich mache jetzt einfach mal, ich lebe meine Kreativität aus. Und ich musste so schmunzeln bei den Tanz- und Zeichenkursen, weil du da über dich selbst dann, frei wiedergegeben, genau zitieren kann ich es jetzt nicht, dann wieder angefangen hast, stellenweise zu denken wie eine Businessfrau oder eine erfolgsorientierte Frau. Weil dann hast du schon frei, darfst Dinge einfach ausprobieren. Du sagst ja selbst ausprobieren, was ich immer schon ausprobieren wollte. Und dann stehst du dort und denkst, Mist, ich kann das alles gar nicht. Und wahrscheinlich können alle anderen das viel besser und sind viel geschickter. Und da musste ich so schmunzeln, weil ich dachte so, alles klar, das wäre dir ganz genau so passiert, weil ich auch immer gerne große innere Kritikerin habe. Und das fand ich so, ja, irgendwie charmant und zugleich schade. Mhm. Aber wie gesagt, habe mich eben auch so wiedererkannt. Und daher die Frage, wie lange hat's gedauert, bis du es geschafft hast, auch die Businessfrau in dir so ein bisschen zu muten und nicht nur das Business selbst?
Um radikal ehrlich zu sein, kommt dieser Gedanke oder kommen diese Anteile von mir auch heute noch ab und zu mal zu Besuch oder um die Ecke und sagen Hallo. Also es ist etwas, was meines Erachtens oder mit hoher Wahrscheinlichkeit niemals vollkommen, also zu 100% gehen wird. Und ich brauchte in etwa 2, 2,5 Jahre, um vollkommen zu verstehen, was Verkörpern und Sein und Empfangen und insbesondere Hingabe wirklich heißt. Weil ich bin, so wie du, so ich dich wahrnehme, sehr zu Hause im Tun und Machen. Das ist so meine Komfortzone. Mhm. Und zu lernen, den Gang runterzuschalten und zu sein und den Prozess zu genießen, unabhängig vom Endergebnis, das habe ich intellektuell verstanden. Aber das aus meinem System zu ziehen, Steffi, das braucht eine Weile, weil ich das, ich weiß nicht, 30, 35 Jahre oder so, fast täglich gelebt habe. Das heißt, dieser Gedankengang, diese Art des Seins, diese Art zu denken, handeln und im Leben aufzutreten, das sozusagen wie auf so einer Schallplatte zu zerkratzen und dann ein neues Seinsmuster, Denkensmuster, Verhaltensmuster aufzubauen, das brauchte eine Weile, insbesondere weil ich diesen Gegenteil von Tun machen, also dieses Sein, dieses Hingabe, dieses Fließende, dieses Intuitive, das habe ich alles als negativ bewertet, beziehungsweise, ach, das ist so weiblich und das ist so schwach. Und ich hatte da alle meine Vorurteile gegen, bis ich dann festgestellt habe, wow, ich darf an meinem Verständnis von, was Yin-Energie ist oder das weibliche Prinzip in seiner Purheit, was das wirklich ist, da darf ich mich sitzen. Und so schließt sich dieser Kreis zu den drei Themen, an denen ich in diesem Sabbatical arbeiten durfte.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass sich da insbesondere viele meiner sehr erfolgreichen Hörerinnen wiederfinden. Mhm. Und dass du damit vielen aus der Seele sprichst, weil ich glaube, das kennen viele, dass du immer gepolt bist auf Machen. Also wirklich machen, Dinge abhaken, Dinge erledigen, Effizienz, Effektivität, zapp, 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 zapp. So, das beschreibt auch ganz viel in meinem Leben. Und ich glaube nicht nur, weil ich tatsächlich einen großen Aufgabenbereich habe, sondern weil ich auch ein Stück weit so ticke. Mhm. Im Moment zumindest. Also ich muss mir auch immer bewusst machen, schaff dir mal Freiräume. Ja. Das ist für mich hart, das ist für mich harte Arbeit. In der Tat. Und ich muss damit so Dingen arbeiten wie Termine mit mir selbst ausmachen. So.
Absolut.
Ja, oder was ich eine Zeit lang nicht gemacht habe, aber jetzt bin ich wieder total drin, mein Miracle Morning.
Schön.
Also es sind ja so kleine Schritte. Nicht jeder kann irgendwie mit seinem Lebensplan zur jetzigen Zeit vielleicht ein Sabbatical einrichten, sei es familiär oder finanziell oder einfach beruflich. Aber zumindest das mache ich.
Ja.
So, weil die goldene Stunde, und meistens ist es ein bisschen mehr, die gehört mir. Und dann bin ich abends nicht unzufrieden, weil ich wieder nichts für mich getan habe, weil das ist nämlich, glaube ich, mein größtes Versäumnis im Alltag.
Ja.
Ich kriege immer alles hin. Ich liefere immer rechtzeitig, meistens vorfristig. Ja. Immer so, dass ich sagen kann, stehe ich voll dahinter. Und da, wo ich dann streichen muss, das ist nie was Berufliches. Das bin immer ich.
Kenn ich.
So, und deswegen finde ich das heute so toll, dass wir vielleicht meinen Lauschern da draußen was mitgeben können. Deswegen will ich gar nicht so im Einzelnen durchsprechen, was du jetzt alles ausprobiert hast. Kann man alles nachlesen. Da sind einige Sachen dabei, die mich auch sehr interessieren. Mal gucken, ob ich es irgendwie unterkriege. Aber wir wollen ja jetzt unseren Lauschern da draußen Inspiration mitgeben für Berufs- und Privatleben. So, welche bahnbrechenden Erkenntnisse hast du dir und damit uns, denn du teilst deine Erfahrung ja heute, in der Tat mitgebracht aus dem Sabbatical?
Ich habe in meinem ersten Sabbatical für mich festgestellt, dass wir mehr sind als nur unsere Gedanken. Und das war für mich immens, weil ich zum ersten Mal das Sein meiner inneren Kritikerin oder meiner inneren Richterin verstanden habe. Also da gibt es offensichtlich einen Teil von mir, der permanent plappert und Dinge und mich selbst bewertet. Aber das bin nicht ich. Ich bin so viel mehr. Und das hat in meinem ersten Sabbatical ganz viel Frieden und Akzeptanz in mein Leben gebracht. Und jetzt habe ich in meinem zweiten Sabbatical festgestellt, dass ich, selbst wenn ich die krassesten negativen Emotionen durch mich fließen lasse, und wenn ich das Gefühl von Verlassenheit, von Hilflosigkeit, von Betrug, von Verrat, von Wut, von Rage, von Trauer durch mich fließen lasse, sterbe ich nicht. Und ich bin auch nicht diese Emotionen. Das war für mich unglaublich. Ich weiß, wenn ich es in Worte fasse, ist es so, ja, klar, macht Sinn. Und wenn Frau das verkörpert oder selbst erfahren hat, dann bringt das eine ganz andere Leichtigkeit und ein inneres Strahlen und einen inneren Frieden in dein Leben. Das ist unglaublich. Das heißt, die Einladung hier ist, dass wir uns mal anschauen, wie funktioniert emotionale Intelligenz? Kann ich all meine Emotionen fühlen? Welche Emotionen unterdrücke ich? Weshalb unterdrücke ich diese Emotionen? Weil stay happy oder good vibes only? Oder was ist die Geschichte dahinter? Bewerten wir uns selbst, wenn wir unsere eigenen negativen, in Anführungsstrichen, Emotionen fühlen? Ganz viele Leute, und mein altes Ich war so, wir konnten, wie gesagt, diese bestimmten negativen Emotionen nicht fühlen. Und ich hatte auch niemals gelernt, meine eigenen Bedürfnisse zu artikulieren, Grenzen zu setzen. Und das hat mein Privatleben, meine romantische Beziehung, meine Freundschaften, meine Arbeitsbeziehung so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Und das war auch eines der Gründe, warum ich so unzufrieden und so ausgelaugt war, weil ich immer allen alles gegeben habe, aber nicht mir selbst das, was ich brauchte, weil ich in so einer People-Pleaser, jeder Frau's Liebling-Energie festgesteckt hatte, was ein Überlebensmechanismus war, von dem ich mir wahrscheinlich irgendwann das Kind aufgebaut habe. Viele von uns haben das. Das diente mir einfach nicht mehr. Davon dürfen wir uns trennen, wenn wir merken, es behindert unser Leben. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke, den habe ich davor angesprochen. Viele von uns nehmen das weibliche Prinzip in uns nicht an. was heißt das? Es gibt Yin und Yang Energy und wir haben beides in uns. Einige nennen es männliche und weibliche Energie. Und wir leben in einer Welt, zumindest so im Westen, wenn ich jetzt ein komplexes Konstrukt vereinfachen möchte, in der wir tendenziell das männliche Prinzip feiern und sagen, so ist super, so ist cool und mehr davon. Und das Weibliche entweder nicht verstehen in der Tiefe oder nicht wertschätzen oder Angst davor haben. Und wenn wir oder solange wir diese Balance in uns selbst nicht finden, werden wir diese Disbalance im Außen sehen. Und deswegen haben wir so viele Kriege und so viele Konflikte und so weiter, weil die Welt für mich letzten Endes ein Spiegel ist für das, was im Inneren bei uns abgeht.
Glaubst du, das finde ich einen ganz spannenden Punkt, glaubst du, dass es gerade bei erfolgreichen Frauen, nehme ich so wahr, also dieses männliche Denken, männliche Auftreten vielleicht dominiert, weil es in gewissen Branchen Frauen einfach schwerer haben und man ein Stück weit denkt, so agieren zu müssen, so auftreten zu müssen, um zu bestehen. So jetzt runtergebrochen auf, so wenn ich richtig erfolgreich sein will, dann muss ich aber super tough sein. Und dass man deswegen so ein bisschen wenig vielleicht auf das Weibliche guckt.
Ich glaube, es fehlt uns
an... Könnte das eine Ursache sein?
Sorry, dass ich unterbrochen habe. Es fehlt uns an Vorbildern, meines Erachtens. Ich glaube, dass ganz viele Frauen so handeln, wie sie handeln, weil sie es nicht anders kennen und weil es uns so vorgegaukelt oder so beigebracht wird. Und weil die meisten von uns Mentoren haben. Männer sind toll, ich liebe Männer. Das männliche Prinzip ist sensationell. Wir brauchen es immens, insbesondere hier auf der Erde, um Dinge zu schaffen. Aber wenn das nicht basiert auf Inspiration, Leichtigkeit, Kreativität, Genuss, Verkörpertheit, dann kommen wir aus diesem Rödeln nicht mehr raus und tun uns selbst, unserer Umwelt und diesem Planeten letztendlich weh, weil wir so abgekoppelt sind. Wir sind abgeschnitten von uns selbst, dem anderen und der Idee von Einheit. Deswegen gibt es so viel Wettbewerb und so viel Ellenbogenmentalität, weil wir den Gedanken von Gemeinschaft und insbesondere für Frauen, der Gedanke von Schwestern, also wir sind eine, im Englischen sagt man Sisterhood, keine Ahnung, Schwesternschaft, dieser Gedanke, der ist bei ganz vielen Frauen nicht präsent. Und das finde ich bei Karrierefrauen auch nochmal mega spannend. Das war zumindest bei mir so der Fall. Ich hatte eine ganz tiefe Schwesternwunde. Ich habe Frauen nicht vertraut. Ich habe bereits im Kindergarten gelernt, Frauen, die lügen, die manipulieren und die sind nicht ehrlich und die werden also eine Sache tun, aber hinter deinem Rücken sagen sie das andere. Deswegen habe ich irgendwann wahrscheinlich im Alter von 4 oder so, weiß ich nicht, oder 5, also mal war ich im Kindergarten, die Entscheidung gefällt. Frauen sind doof, Frauen sind nicht sicher, Frauen kann nicht vertrauen. Männer, die sind klar, da weißt du, was du hast, da weißt du, woran du bist. Und deswegen, eigentlich will ich auch gerne ein Mann sein. Und deswegen habe ich so die nächsten 35 Jahre so gelebt, bis ich dann festgestellt habe, es geht auch anders.
But not all women.
Ja, natürlich. Aber das Ego.
Not all women. Ich finde das... Absolut, ich finde das so geil, dass du ausgerechnet gerade Schwester sagst, weil ich das in jedem Mentoring immer mit auf den Weg gebe. Und ich habe auch einen Artikel geschrieben, der heißt Schwestern verbrüdert euch. Mhm. Und da geht es genau darum, weg mit der Ellenbogenmentalität und hört auf so selbstvernichtende Art und Weise zu vergleichen. Mhm. Also genau hinzugucken bei anderen, finde ich schon wichtig, einfach damit du Inspiration dir holen kannst. Und ich habe ein paar männliche Vorbilder, ich habe aber viel mehr weibliche Heldinnen. Mhm. Und bei jeder einzelnen kann ich mir was abgucken. Mhm. Und ich versuche das immer auch so dem juristischen Nachwuchs mit auf den Weg zu geben, wenn man irgendwie sich so austauscht. Und deswegen muss ich eben so schmutzig, Schwestern. Ja genau, Schwestern verbrüdert euch. Weil ich glaube, wir haben nie mit der Kollegin links und rechts von uns ein Konkurrenzverhältnis, die macht was ganz anderes als ich, die ist ein ganz anderer Mensch als ich. Mhm. Wir sind alles Individuen. Mhm. Und deswegen lehne ich auch diesen Konkurrenzgedanken komplett ab. Ja. Und ich glaube, der bremst uns wahnsinnig aus. Und Inspiration finde ich sowas Schönes. Und deswegen liebe ich auch diesen Podcast so sehr. Weil jeder einzelne Gast, der hier sitzt, den finde ich großartig. Deswegen habe ich ihn eingeladen. Und von jedem kann ich mir was mitnehmen. Mhm. Und ich glaube, das ist was, da müssen wir viel genauer hingucken, in uns reinhören. Was ist vielleicht auch die Ursache? Was stimmt mit mir selber vielleicht nicht, wenn ich permanent das Gefühl habe, die finde ich doof. Das nervt mich an der oder also das ist ja dann vielleicht ein Thema, das ich mit mir selber habe. Und da kann man dann, glaube ich, vielleicht mal, darf man da mal ganz genau hingucken. Was mir aufgefallen ist bei deinem Sabbatical, und das hast du letztlich selbst auch so ein bisschen formuliert, ich krieg den genauen Wortlaut nicht mehr hin, aber du hast es eben ja auch nochmal so angedeutet, ja, vieles davon würde so manch einer so ein bisschen als richtig krassen ESO-Hippie-Kram oder so ähnlich hast du es, glaube ich, ausgedrückt, bezeichnen. Du sagst aber ganz klar und verfolgst das jetzt auch mit deinem ganzheitlichen Coaching-Ansatz, dass Business und Spiritualität sehr wohl zusammenpassen und sich auch gut ergänzen. Glaubst du, das gilt grundsätzlich für jedes Business? Also jetzt gerade mit Blick auf meine Anwaltskolleginnen und Kollegen, weil ich könnte mir vorstellen, dass auch da viele dabei sind, die das aufs Erste hinhören, als Gegensatz oder Widerspruch empfinden.
Ich glaube, das gilt für jeden und für jede Organisation, wenn das Individuum oder wenn diese Gruppe daran interessiert ist, aufrichtig daran interessiert ist, ein Wohlbefinden beziehungsweise eine Win-Win- oder Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten zu schaffen. Das ist die Kernidee. So, weshalb? Ich bin fest davon überzeugt, dass es nur möglich ist, langfristig erfolgreich zu sein, wenn wir Freude haben an dem, was wir tun, wenn wir gesund sind, wenn wir genügend Energie haben und wenn wir Mehrwert für andere schaffen. Und wenn du in einer Karriere bist oder ein Business hast, was dich dazu auffordert, dass du dich von deinem Wesenskern oder von deiner Seele oder deinem Inner Guide abtrennst, dann wird dich das früher oder später krank machen. Erstmal emotional und dann körperlich. Und deswegen, für mich ist es, wenn Leute sagen, ja, Spiritualität und Business, ja, das klappt doch nicht so. Für mich ist eine Karriere abgetrennt von deinem wahren Selbst und deinem Wesenskern, aka Spiritualität. Das ist so ein bisschen so, als ob wir wandern gehen würden, zum ersten Mal in unserem Leben, in einem riesigen Nationalpark und wir haben keinen inneren Kompass. Können wir machen, müssen wir aber nicht.
Das ist ein Schild, das ich bei mir an der Eingangstür hängen habe. Kannst du schon so machen, dann wird's halt kacke.
Sehr schön.
Ich hab viel darüber nachgedacht, über diesen vermeintlichen Gegensatz Business und Spiritualität. Ich kam so ein bisschen zu der Idee, dass es vielleicht an der Begrifflichkeit selbst liegt, dass viele damit so ein bisschen Berührungsängste haben. Weil ich glaube, der ist so ein bisschen unzutreffend connected bei vielen im Sprachgebrauch. Und deswegen verursacht er vielleicht manchmal so ein bisschen Stirnrunzeln. Oder wir sind vielleicht nicht auf dem aktuellen Stand. Und deswegen habe ich extra nochmal nachgeguckt. Im Psychologielexikon steht, Spiritualität bezeichnet die Belange des menschlichen Wesens, die man früher eher dem übernatürlichen und religiösen Bereich zuordnete. Der Duden sagt dazu, Geistigkeit, inneres Leben, geistiges Wesen. Und ich habe dann noch ganz viel gesucht nach Beispiele. Also Menschen können sich immer einfacher was vorstellen. Was ist denn spirituelle Lebensweise? Das hat nichts mit klösterlichem Leben oder Askese oder sonst was, sondern tatsächlich die meistgenannten Beispiele waren Meditation und Yoga.
Aha.
Und da dachte ich mir, ach guck, und da sind doch wahrscheinlich die meisten wieder sofort back on track, weil damit kann jeder was anfangen, wird ja sogar von der Krankenkasse bezahlt, kann also nichts Schlechtes sein. Und ich bin aber ehrlich, wenn ich nicht vertieft drüber nachdenke, was bedeutet eigentlich Spiritualität, würde ich sagen, zumindest früher habe ich mir mit dem Begriff auch schwer getan, weil du da immer gleich sowas... Ich weiß gar
was,
nicht, sphärisch,
ne? Ja, genau.
Göttlich, was auch immer. Und ich glaube, vielleicht haben deswegen so viele eine Hemmschwelle. So, wenn du aber sagst, mach mal ein bisschen mehr Selbstführung. Das ist ein Begriff, mit dem ich sehr gut was anfangen kann. Ich bin ein Fan von Selbstführung. Und das ist ja letztlich nichts anderes, weil auch dazu kannst du ja jedes Tool verwenden, das dir sinnvoll erscheint und das bei dir funktioniert. Vielleicht ist das für Anwälte und Anwältinnen vielleicht eine passendere Definition. Glaubst du, es ist, damit wir beruflich und privat erfolgreich sind, absolut unerlässlich, sich selbst zu führen oder eben etwas Spiritualität zuzulassen. Bleib mal bei Selbstführung. Mhm.
Ja, danke, dass du den Begriff nochmal definiert hast. Denn ich habe das Gefühl, dass ganz viele Konflikte heutzutage entstehen, weil sich die Leute von einem Wort Ausrufezeichen getriggert fühlen. Und ich habe von einem meiner Lieblingscomedians, dem George Carlin, gelernt, dass Wörter oder Worte letzten Endes Symbole sind. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wozu Symbole? Weil wir versuchen, das, was wir zu sehen, was wir wahrnehmen, unsere Realität, was auch immer das ist ja auch schon wieder ein anderes Thema. Wir versuchen, das in Worte zu fassen, in Symbole zu fassen, so dass wir mit einer anderen Person kommunizieren können, damit dieses Erlebnis auf der Welt irgendwie leichter ist, noch mehr Spaß macht, wir noch mehr kreieren und erfahren und erleben können. So nehme ich Sprache und Symbolik wahr. Also danke nochmal an dieser Stelle. Und Selbstführung finde ich einen sehr, sehr schönen Begriff. Und ich glaube, dass ganz viele Leute sich selbst nicht führen können oder wollen. Und deswegen können sie dann auch gar nicht andere Menschen führen. Das ist eine Fähigkeit, die jeder lernen kann. Das ist so wie Schwimmen oder Tennis oder wie auch immer Gitarre spielen. Und meines Erachtens ist es extrem wichtig, die Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Ich glaube, wir haben alle so ein kleines inneres Opfer in uns oder jemand, der gerettet werden möchte. Das ist okay. Und ja, so Retter und Prinzen sind heutzutage eher selten. Von da aus sei dein eigener Prinz oder deine eigene Retterin. Und übernehme Verantwortung für dein Leben, für dein Arbeiten, für dein Sein. Und damit wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgreicher sein und dann auch ein erfüllteres Leben leben. Dann kannst du nicht sagen, ja und seinetwegen oder ihretwegen oder wie auch immer. Das ist ein extrem komfortabler Zustand. Das ist total toll, wenn ich mir die Geschichte erzähle, ja, ich bin nicht erfolgreich und erfüllt wegen der Person oder wegen ihm oder wegen ihr. Hilft aber nicht. Wenn wir uns erlauben zu sagen, okay, ich bin jetzt aber nicht der Sklave von der Person und ich bin auch kein Baum, ich habe keine Wurzeln, ich habe Füße, ich kann mich immer woanders hin bewegen, ich kann mich immer anders entscheiden, das ist sehr befreiend. Und wenn wir dann im Einklang mit dem handeln, was wir wirklich machen möchten, dann können wir uns das Leben erschaffen, was wir wirklich, wonach sich unsere Seele oder unser Herz sehnt. Wichtig ist allerdings, dass wir bei dieser Selbstführung den Teilen von uns die Macht geben, die wirklich aus Reinheit und Purheit und Ausgerichtetheit handeln. Also jetzt nicht unserem Ego oder unserem falschen Stolz oder unserem verwundeten Selbst. Oh, jetzt mache ich das, weil dem zeige ich's. Und hier, doppelter Mittelfinger, er hat gesagt, als Frau erreiche ich das nie. Sondern es geht eher darum, wonach sehne ich mich wirklich in meinem tiefsten Inneren? Was ist es wirklich, was ich mit meiner Arbeit und mit meinem Sein und mit diesem Leben, diesem Körper auf diesem Planeten erreichen möchte? Und das sind spannende, tiefe Fragen.
Das sind richtig spannende, tiefe Fragen. Und das holt mich auch richtig ab, weil wenn ich zurückdenke, ich bin anfällig dafür, eine Schippe draufzulegen, wenn jemand sagt, das kriegst du nicht hin.
Kenn ich.
So, das ist für mich, ja, das ist ein klassischer Trigger für mich. Ich bin, glaube ich, aber immer öfter auch in der Lage, einen Schritt zurückzutreten und mal von außen drauf zu gucken und mit Kontrollfragen zu arbeiten.
Schön.
Will ich das wirklich? Mhm. Bin ich das wirklich? Mhm. Das funktioniert nicht immer. Wenn ich schon zu wütend bin, dann ist es zu spät.
Ja.
Aber deswegen mag ich den Begriff Selbstführung so sehr und habe da auch so viele Vorbilder, von denen man sich was abgucken kann. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, um erfolgreich zu sein, weil ich glaube, wenn du aus falschem Erfolgswillen oder Trotz Energie investierst, wirst du damit nie so viel erreichen wie mit etwas, was du fühlst, was du liebst, wofür du richtig brennst und das mit voller Überzeugung und voller Kraft dann ja an den Start bringst oder verfolgst. Ich glaube, das hat immer einen anderen Impact auf die Rezipienten.
100%.
Das glaube ich. Und von daher vielleicht, ich habe es vorhin schon gesagt, es kann nicht jeder jetzt heute alles runterfahren und zu einem Sabbatical aufbrechen. Aber vielleicht hast du gerade mit Blick auf meine Jura-Bubble meiner Anwältin, Anwälte, Studentinnen, Studenten so ein paar Tipps, wie sie erfolgreicher sein können, indem sie bei sich sind. Hast du so ein paar Tricks, Kniffe? Womit fange ich an? Wo steige ich ein? Im Kleinen und baue das dann immer weiter aus.
Es ist erstmal eine aktive Entscheidung. Ich gönne mir das oder ich schenke mir das. So, damit fangen wir an. Und dann dürfen wir einen Gang runterfahren. Also aus dem Rödelmodus, den wir vorhin erfunden haben, runterzukommen und zu sagen, wie kann ich oder wann kann ich mir Zeit im Laufe des Tages schenken, sodass ich kontemplieren kann, sodass ich atmen kann, sodass ich mir Fragen stellen kann, sodass ich auch mal sein kann, nicht nur permanent tue. Und ja, irgendwann kann das auch eine Stunde sein oder mehr wie bei dir, aber fangen wir doch mal ganz realistisch an mit 10, 15 Minuten, um uns hinzusetzen, einen Tee zu genießen oder einen Kaffee. Vielleicht nehmen wir uns auch ein Buch oder ein Stift oder einen Zettel und schreiben einfach mal nieder, was sich ausdrücken möchte. Das wissen ganz viele, das haben sie auch schon mal gehört oder das haben sie mehrfach gehört oder auch in einem Buch gelesen zum Thema Millionärs-Mindset und die meisten tun es nicht. Warum? Weil mit hoher Wahrscheinlichkeit da eine Wahrheit steht, die unangenehm ist. Und wenn das für dich zu schmerzhaft ist, dann gesteh dir das ein und das ist voll und ganz okay und hol dir externe Hilfe oder besprich das mit einer Freundin. Muss ja nicht gleich immer ein Mentor sein. Also das wäre etwas. Und dann würde ich auch noch mich hinsetzen und anfangen, Erfolg zu definieren. Wir haben ja heute so häufig über Erfolg gesprochen, aber ich habe für mich festgestellt, ich hatte eine ganz lange Zeit ein falsches Verständnis von Erfolg, weil es sehr materialistisch angehaucht war. Und für mich ist es heutzutage so, dass ich mich nur erfolgreich sehe, wenn ich holistisch das Ganze betrachte, das heißt aus allen möglichen Perspektiven. Da gibt es dieses wunderschöne, kostenfreie Werkzeug aus dem Life-Coaching, das nennt sich Lebensrad oder Wheel of Life. Und da gibt es 5, 6, 7, 8, 9 Lebensbereiche, je nach Interpretation des Rades. Und kannst du dich da hinsetzen und sagen, fühle ich mich im Bereich Spiritualität erfolgreich? Fühle ich mich im Bereich Finanzen und Karriere erfolgreich? Wie sieht es aus mit meiner Sinnlichkeit und Sexualität? Wie sieht es aus mit meiner Beziehung? Wie sieht es aus mit meinen Freundschaften? Wie sieht es aus, wenn es um meine Gesundheit geht? Was ist mit Spaß und Freude? So, da mal überall reinzugucken und reinzuhorchen, fühle ich mich erfolgreich in all diesen Lebensbereichen? Oder mir die Frage zu stellen, was heißt Erfolg wirklich für mich? Fernab von materialistischen oder rein, ich sag manchmal 3D- oder ego-getriebenen Zielen. Damit würde ich anfangen.
Das finde ich einen spannenden Punkt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, egal ob man es jetzt Erfolg nennt, ich nenne es immer Ziele definieren. Ja. Das mache ich immer fürs ganze nächste Jahr und dann immer so einmal im Quartal. Also da nicht an Zahlen orientiert Quartal, sondern ich finde die Spanne ganz gut. Und ich finde das auch mega aufschlussreich, dann zurückzublättern und zu gucken, was ist denn aus den Zielen geworden, sonst habe ich ja keinen Effekt. Und das kann dir auch ganz viele Wahrheiten mit auf den Weg geben. Meine Wahrheit bei der letzten Überprüfung war, ich habe alle Ziele erreicht, die mit dem Job zu tun haben.
Haha, kenne ich.
Keines oder fast keines von denen, die ich mir privat gesetzt hatte. Also da war ein großer Wunsch war dabei, 2 Motorradreisen, das habe ich gemacht.
Schön.
Aber alles andere, was ich so langfristig für mich in den Alltag integrieren wollte, das war das, was dann geflogen ist. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz toller Punkt, die Zeit nehmen, sich hinsetzen, nachdenken. Also ich glaube, Selbstreflexion ist super wichtig und verrät einem auch so viele ohne externen Input. Wenn man sich so ein paar einfache Fragen stellt, wie du es jetzt genannt hast, und ich habe natürlich, damit wir noch ein bisschen konkreter werden, noch in deinem Buch ein paar rausgesucht. Mhm. Vielleicht können wir die noch so kurz anreißen und du kannst da ein bisschen was mit auf den Weg geben. Ich habe so ein paar Themen rausgepickt, die mich natürlich besonders ansprechen und mit denen ich mich auch schon viel beschäftigt habe. Und zwar fand ich ganz spannend, dass du immer wieder das Thema Selbstliebe ansprichst. Darüber habe ich im Podcast auch schon mit anderen Gästen gesprochen. Und in dieses Thema spielen so viele Aspekte mit rein. Und du hast unter anderem angesprochen, so die Hemmung, auch auf Social Media freudig über Erfolge und Erkenntnisse zu berichten. Aus der Angst heraus, ach, das wird als Arroganz, als Narzissmus ausgelegt. Auf der anderen Seite die innere Kritikerin oder der innere Kritiker, der sagt, ja, was bildest du dir darauf ein? Ist das gut genug, um überhaupt drüber zu berichten? Du sagst ja auch ganz gern das Monster im Kopf dazu, das uns so klein hält und limitiert. Und der Hang zu vergleichen, über den wir eben schon gesprochen haben. Was kannst du da meinen Lauschern mit auf den Weg geben zum Thema Selbstliebe? Wie kann ich dann gesundes Verhältnis, eine gesunde Beziehung zu mir selbst herstellen? Wie arbeite ich daran?
Als ich das Wort Selbstliebe zum ersten Mal gehört habe, habe ich im Inneren mit den Augen gerollt und dachte so, oh, schon wieder so ein Frauengedöns. Und das war mein erster Impuls. Ich dachte, hoppala, da dürfen wir eine Menge dran arbeiten. Selbstliebe ist meines Erachtens es ist so komplex und so spannend und es ist ganz anders als das, wie es ganz häufig medial oder in Filmen dargestellt wird. Also es geht um so viel mehr als nur, ich gönne mir mal eine Manipedi oder einen Spa-Nachmittag oder irgendwie einen halben Nachmittag und habe ein wunderschönes Bad bei Kerzenlicht und vielleicht gibt's auch ein paar Rosenblätter mit drin. Bei Selbstliebe geht es meinem Verständnis nach um Selbstakzeptanz und Selbstannahme. Ich finde das Wort Selbstannahme so schön, weil Annahme heißt annehmen. Was nehmen wir denn an? Alle Teile von uns. Spannend. Was heißt das? Ich habe in meinem zweiten Sabbatical gelernt, dass unsere Psyche, unsere innere Welt wesentlich komplexer ist, als wir es glauben oder wir uns wünschen. Das heißt, das Ich ist nicht so singulär, sondern es gibt unterschiedliche Aspekte von uns oder unterschiedliche Teile von uns. Ich meine nicht Rollen oder Charaktere, weil die können gefaked oder gespielt werden. Ich meine wirklich Aspekte. So nach dem Motto, du bist eine Blume und alle Blütenblätter, das macht die Blume aus. Und da ist kein Blütenblatt schöner oder hässlicher, sondern das ist all du selbst. So. Und wir sind allerdings alle konditioniert worden, um zu gefallen und zu überleben. Und deswegen haben wir relativ schnell, bereits als Babys, festgestellt, oh, wenn ich den Teil von mir zeige, dann werde ich bestraft oder da werde ich nicht gekuschelt oder dann wird mir Liebe entzogen. Der Teil ist hässlich oder eklig oder nicht liebenswürdig. Das heißt, den Teil muss ich unterdrücken. So, und stell dir vor, du machst das mal schön 20, 30, 40 Jahre und dann Selbstliebe. Und was ich mit meinen Kundinnen jetzt momentan mache oder ein Großteil meiner Arbeit, es geht ja momentan um die Reise zum wahren Selbst, wie kann ich mein wahres Selbst, mein Business zurückbringen. Ich erinnere sie an die Kernprinzipien von Mitgefühl, nicht Mitleid, Mitgefühl, Geduld und Vergebung, insbesondere Selbstvergebung. Und wenn wir das wieder, wenn wir uns daran erinnert haben, wenn wir das aushalten und ertragen können in unserem Nervensystem, in unserem Körper, dann lade ich meine Kundinnen dazu ein, dem hässlichsten oder ungeliebtesten oder ekligsten Teil in die Augen zu schauen. Mit einer Methode, in der Psychoanalyse meines Erachtens wird das Teilearbeit genannt. Da geht es darum, einen inneren Dialog zu haben mit diesem Teil, der eklig, hässlich und so weiter ist, wie wir das bewerten. Und wenn wir diesen Teil lieben lernen können, wenn wir mit ihm sprechen, wenn dieser Teil weinen kann, wenn dieser Teil sich ausdrücken kann, dann passiert Magie, weil wir etwas, was wir abgestoßen haben, integrieren. Damit werden wir runder, damit werden wir wahrhaftiger, damit werden wir authentischer. Und das können Teile sein wie mein innerer Zweifler, mein inneres Opfer. Da gibt es vielleicht einen Teil von mir, der grausam ist. Es gibt einen Teil, der ist so ein kleiner Dulli oder so ein Witzemacher und so. egal, wie wir das bewerten, wenn wir mit so einer mütterlichen, also in der pursten, reichsten Form von mütterlicher Energie. Oder aber wenn für einige Leute, die das nicht greifen können, weil sie sagen, ja, meine Mutter, nehmen wir mal das G-Wort in den Mund, göttlich. So, in einer pursten, göttlichen, reinsten, liebevollsten Energie der vollkommenen Akzeptanz und Annahme, wenn wir diesen Raum für ein paar Minuten schaffen können, damit diese Integration, einige Leute würden auch das H-Wort nennen, oh mein Gott, Heilung, so viele große Wörter, die ich jetzt benutze. Wenn wir das temporär erschaffen können, damit eine Person eine emotionale Wunde überkommen kann und wie gesagt, ein Teil von sich annimmt, der abgestoßen wurde, dann setzen wir so viel Energie frei, Steffi, die Person fliegt danach. Erzählt mir eine Person oder eine Kundin danach so, ja, und auf einmal haben sich 3 Leute in meinem Coaching angemeldet oder auf einmal kam endlich der Anruf und jemand hat unser Haus gekauft. All diese Dinge passieren, weil energetisch, emotional in uns etwas geschiftet wurde, was dazu beiträgt, dass wir vollständiger sind. Vollständiger im Sinne von wholesome. Und im Englischen ist es ja so wunderschön, da ist das Wort healthy und whole und holy hat alles denselben Ursprung. Ich weiß, es wird jetzt sehr philosophisch, aber es geht letzten Endes. Selbstliebe hat sehr viel zu tun mit Einswerden. Und das ist für mich letzten Endes Heiligkeit im Sinne von Rundheit, Selbstakzeptanz, authentisches Sein.
Und letztens ist es ja ein Stück weit einfach nur die Fairness uns gegenüber, die wir anderen auch entgegenbringen. Ich finde das immer eine ganz spannende Kontrollfrage. Würdest du eine gute Freundin dafür jetzt so fertig machen?
Ja.
Nee, würdest du nicht. Also gestatte dir doch einfach zu dir selbst so ein bisschen gnädig zu sein. So wie man es eben mit jemandem, der einem nahestehen würde, auch tun würde. Und ich meine, wer steht einem näher als man selbst? Vielleicht sollte man dieselben Maßstäbe dann zumindest auch auf sich selber anwenden. Finde ich einen ganz, ganz tollen Punkt. Noch ein Aspekt, den ich mir rausgepickt habe, weil er mir so gut gefallen hat und weil ich glaube, dass der gerade in meinem Business auch ganz vielen helfen könnte, ist, du hast gesagt, wir müssen lernen, FOMO, also Fear of Missing Out, zu wandeln in JOMO. Mhm. Erklär mal, was du damit meinst und warum das Teil eines jeden Erfolgsrezeptes sein sollte.
Mhm. Also FOMO steht ja für Fear of Missing Out. Und ich habe irgendwann den Begriff gelernt, JOMO im Sinne von Joy of Missing Out. Was brauchen wir, um JOMO zu verkörpern? Wir dürfen raus aus der Angst, also Angst, etwas zu verpassen, Angst, nicht genug zu sein, Angst allgemein des Mangels und rein in das Gefühl von Vertrauen und Freude. Es besteht die Herausforderung allerdings darin, dass viele von uns über so viele Jahre oder zum Teil Jahrzehnte so angespannt waren, so in der Angst, so in diesem Control-Freak-Modus, dass es sich für uns wahnsinnig schwierig anfühlt, insbesondere für Frauen, loszulassen und die Kontrolle temporär an das Leben oder eine höhere Instanz abzugeben. Temporär. Kriegst danach die Zügel sofort wieder in die Hand. Allein dieser Gedanke ist für viele Menschen und viele Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, wirklich schrecklich, also erschreckend kaum zu ertragen. Und das war bei mir ja auch so. Und daran gekoppelt ist der Gedanke, dass Hingabe etwas Schlechtes ist oder Schwache oder du gibst auf oder kannst du dich dann nicht kontrollieren oder aber es triggert, wie gesagt. Das ist eine große Herausforderung in diesem Zusammenhang. Das Spannende ist allerdings, dass genau das Gegenteil wahr ist. Es bedarf an so viel Mut und so viel Stärke, sich komplett dem Leben hinzugeben oder dem Moment oder dieser Lebenssituation und Vertrauen zu haben, dass alles gut ist, dass du sicher bist. Insbesondere, wenn du so viele negative Erfahrungen und Enttäuschen in der Vergangenheit hattest. Und wenn wir da langsam aber sicher diesen Muskel umtrainieren, dieses Mindset, aber auch dieses Feelset, wie ich es nenne, dann wird sich das in unserem Leben auf so wunderschöne Art und Weise bemerkbar machen durch mehr Leichtigkeit, Fluss, Genuss, Kreativität, Inspiration, Schwesternsein, Glückseligkeit, all diese glücklichen Zufälle in Anführungsstrichen. Und so meines Erachtens dürfen wir, und wenn ich das Wort sollte in den Mund nehmen möchte, so sollten wir Anführungsstrichen arbeiten, denn dafür sind wir hier.
Vielleicht darf man ja auch mit kleinen Dingen beginnen, um sich so ein bisschen JOMO-Praxis irgendwie zu verschaffen. Weil ich glaube, auch je öfter man das macht, desto leichter wird's. Und ich glaube, gerade bei Anwälten es, gerade wenn es nicht Verhandlungstermine, aber man hat ja so viel Netzwerktermine, sonstige Verpflichtungen, gesellschaftliche Verpflichtungen, auch private Verpflichtungen. Ja. Und ich finde, selbst da fällt es wahnsinnig schwer, mal zu sagen, ehrlich zu sagen, ne, ne. Und das kann ich inzwischen richtig gut.
Oh, wie schön.
Ja, weil auch da stelle ich mir entweder immer die Frage, ganz ehrlich, denkst du jetzt, du musst, denkst du, es wird von dir erwartet oder willst du wirklich? Und wenn die Antwort nicht ist, willst du wirklich und es ist auch kein berufliches Muss, das gibt's ja manchmal eben auch, dann nein. Und manchmal gibt's ja auch so Dinge, bei denen wir sagen, ah, ich weiß nicht recht, soll ich nicht? Also wenn es um Entscheidungen geht. Und da habe ich mir was Wundervolles abgeguckt von Karin Kuschig, die ich auch liebe. Die hat so viel schlaue Sachen mir mitgegeben auf den Weg. Und die sagt, ich weiß nicht, heißt im Zweifel immer nein. Finde ich super gut. Mhm. Und du machst das ja ganz ähnlich. Du hast es an einem Beispiel vom Ausmisten des Kleiderschranks beschrieben. Aber das war ja auch so. So der Stapel mit den unsicheren Sachen nochmal genau hingeguckt. Und dann war irgendwie doch klar, wenn wir genau auf unsere Bedürfnisse hören, hast du die Antwort eigentlich schon. Das finde ich irgendwie super spannend. Da können wir, glaube ich, auch ganz gut ansetzen. Was ich mit dir auch unbedingt noch besprechen wollte. Wir haben vorhin schon sehr viel über die inneren Kritiker gesprochen. Und glaube, wir sind in Zeiten unterwegs, in denen wir zunehmend auch Kritikern von außen ausgesetzt sind. Das spielt letztlich auch wieder ins Thema Selbstliebe mit rein, aber auch Abgrenzung. Also alles ist irgendwie immer miteinander verflochten. Das finde ich immer super spannend. Mhm. Hast du ein paar Tipps, wie wir mit Kritik von außen umgehen? Also ich glaube, da muss man ja schon differenzieren, welche Art von Kritik ist es. Es gibt zum einen die Hater auf Social Media, das ist die eine Kategorie. Wir bekommen aber ja auch, ich nenne es mal liebevoll, unerbetenes Feedback, das uns vielleicht nicht so weiterbringt, das irgendwie dann wieder den inneren Kritiker füttert. Hast du da Tipps für meine Bubble? Wie können wir damit umgehen?
Mhm. Ich sehe Kritik immer als eine Möglichkeit, um zu schauen, habe ich das in mir geheilt? Also ich glaube ja sehr stark daran, wie im Innen so im Außen und dass das Leben für uns passiert. Also nichts ist gegen uns. Und wenn wir glauben, oh, das ist zu viel oder wie auch immer, vielleicht hat eine höhere Intelligenz, einige Leute nennen das Universum, sich überlegt, nee, das ist genau das Richtige für ihn oder für sie, das kriegt die auch gebacken. So, okay. Hm. Wenn wir davon ausgehen, haben wir schon mal eine ganz andere Grundlage. Wenn du also einen Kritikpunkt hast oder wenn jemand jetzt blöd kommentiert unter deinem Post, dann kannst du das lesen und dann in dich hineinhorchen und sagen, ist das denn wirklich wahr? Und wenn du merkst, nee, das ist vollkommener Schwachsinn, also wenn nichts in dir zuckt oder zieht, dann kannst du dich ja freuen und der Person danken, dass er oder sie dir aufgezeigt hat, wow, ich habe diese innere Wunde in mir geheilt. Wie wahnsinnig cool, weil vielleicht vor einem Jahr oder einem halben Jahr oder vor 2 Jahren hätte ich noch gedacht, irgendwie stimmt da was. So, das ist der erste Punkt. Wenn du aber merkst, da zuckt es bei dir irgendwie im Herzen oder im Solarplexus oder wo auch immer in deinem Bauch, dann überleg dir, wo diese Person zu einem Teil recht hat. Welcher dieser Aspekte, welche Unternuance hat dir den Spiegel aufgezeigt und dir gezeigt, was du von dir noch nicht angenommen hast? Wieder Stichpunkt Teilarbeit, was wir vorhin besprochen haben. Und dann setz dich damit hin und lerne es zu lieben. Und wenn du das nicht alleine kannst, dann holst du jemanden von außen. Denn Hater-Kommentare passieren meines Erachtens nur, oder nicht nur, aber ein Großteil davon sind oder werden gepostet, weil irgendein Rezeptor von dir, du hast irgendwo noch etwas in deinem System, was dafür offen ist. Wenn das komplett geheilt wäre, wäre es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht da.
Das ist, glaube ich, auch wieder ein Punkt, Selbstreflexion. Mhm. Gutes Stichwort. Da muss man dann sich die Zeit nehmen und darüber nachdenken, warum triggert mich das so? Genau. Was hat das jetzt gerade erwischt? Das kann ja ganz unterschiedliche Ursachen haben. Es muss ja, würde ich jetzt meinen, nicht unbedingt bedeuten, dass derjenige recht hat, genau, sondern vielleicht triggert's mich, weil ich genau das Gegenteil von dem tue, was da angesprochen wird, aber zu doll.
Mhm. Das kann alles sein.
Wäre ja auch eine Möglichkeit, ja, dass mich, ja, auf jeden Fall wieder, wieder eine schöne Aufforderung, über uns selbst nachzudenken. Und das heißt, das zentrale Stichwort in deinem Leben ist letztlich immer wieder Selbstreflexion. Und vielleicht können wir uns davon eine Scheibe abschneiden. Das fände ich ganz, ganz großartig. Und das Ziel, das du letztlich damit verfolgst, und das ist ja auch der Titel deines Buches, unverschämt authentisch sein. Ich finde den ja ganz bezaubernd. Ich auch glaube, wir müssen nicht jedem gefallen. Ich glaube, dass wir, wenn wir echt sind, wenn wir bei uns sind, die Menschen anziehen, die zu uns passen. Und den Rest brauchen wir ja vielleicht nicht. Glaubst du aber, dass es mit Blick auf den Anwaltsberuf, der ja zumindest in den Köpfen der Gesellschaft doch eher noch so ein bisschen, was nicht stimmt, verstaubt ist, dass es da in der Außenwahrnehmung Grenzen gibt für das authentisch sein? Oder glaubst du, unabhängig von dem Beruf, den ich ausübe, jeder sollte diesen Level erreichen, unverschämt authentisch zu sein?
Was bedeutet authentisch oder Authentizität und was meinte ich mit unverschämt authentisch? Authentizität für mich bedeutet echt sein, beziehungsweise nach den eigenen Werten leben und den eigenen Gedanken treu bleiben. Gehen wir davon aus, dass die Gedanken pur sind. Und unverschämt finde ich spannend oder habe ich als Begriff gewählt, weil Scham eines der niedrigsten Schwingungen ist auf einer Energieskala und uns das regelmäßig runterzieht und weil es auch zum Teil als ein Erziehungswerkzeug genutzt wird, um uns auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu erziehen. Das Wort sagt es ja bereits. Und durch unsere Sozialisation werden wir immer mehr zu dem, was wir glauben, der oder die wir sein müssen, um erfolgreich zu sein, und verlieren uns in dem Prozess selbst, tragen Masken, und das heißt, wir werden dann unauthentisch. So, aber zurück zu deiner Frage. Meines Erachtens ist der Anwaltsberuf eines der schönsten Lebenslernsituationen, um sich die Frage zu stellen, handle ich noch authentisch, bin ich noch authentisch oder verbiege ich mich für Geld, Status und Ansehen? Weil Anwalt, ach, das ist ja so Arzt und Anwalt. Ach, egal wo, ob du nach Deutschland schaust oder Indien oder egal wo die Leute, das ist ja so Gott und darunter gleich Arzt und Anwalt. So mindestens. Das ist so der Grundtenor, den ich so mitbekomme, egal mit wem ich unterhalte, insbesondere wenn die Leute noch, sagen wir mal, in der Mainstream-Version vom Leben oder vom Arbeiten unterwegs sind. So. Es gibt natürlich den krassen Fall, du hast vielleicht jemanden, der von dir vertreten werden möchte, der eine Straftat begangen hat und der hat oder sie hat das voll und ganz aus dem Bewusstsein getan und zeigt auch keine Reue auf. Da testet dich das Leben noch einmal richtig schön und sagt, möchte ich einen solchen Fall, der absolut nicht ehrlich handelt, möchte ich diese Person unterstützen? Also das ist dann eine Einladung des Lebens oder des Universums an dich. Stehe ich voll und ganz in meiner Integrität, was ich sehr, sehr spannend finde. Aber es muss ja auch nicht immer so dramatisch sein. Also ein ganz anderes Beispiel wäre zum Beispiel, eine meiner ehemaligen Kundinnen ist Anwältin und sie ist extrem gut in dem, was sie tut. Und sie ist sehr, sehr lebensfroh, sehr energetisch und sehr farbenfroh. Und sie hat sich von dieser Pseudo-Idee von, wenn ich Anwalt sein möchte, muss ich professionell sein, was auch immer das heißt, sie hat sich davon gelöst und publiziert Inhalte, das auch auf LinkedIn, trägt Lippenstift, trägt auch mal rote Nägel.
Oh mein Gott, ich weiß, was es ist.
Ja, so, weißt du, und sie zeigt sich, also sie lächelt und sie zeigt ihr Team und sie promotet den Gedanken von Schwesternschaft. Und das ist meines Erachtens im krassen Kontrast zu dem, wie wir so den typischen Anwalt oder die typische Anwältin wahrnehmen. Und das musst du nicht sein. Also diese Dame hat sich die Erlaubnis gegeben oder den Erlaubnisschein ausgestellt. Ich bin professionell gut in dem, was ich tue. Und ich strahle von Natur aus. Das Kapsel oder das schneide ich mir jetzt nicht ab. Nur weil andere Leute dann sagen, ich bin mehr professionell. Nö, und weißt du was? Die Leute stehen Schlange bei ihr. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute mit ihr zusammenarbeiten möchten, weil sie so ist, wie sie ist. Natürlich wird es einige Leute geben, die sagen, ja, oh, das ist ja unprofessionell, die ist viel zu bunt und überhaupt roter Lippenstift und Nägel und warum lächelt die auch immer und so. Ja, aber das sind nicht ihre Zielkunden. Das ist okay. Und so findet jeder den oder die Person, die zu ihm oder ihr passt.
Abgefahren. Ich habe vor ein paar Wochen einen Workshop gegeben für junge Anwältin und habe da gesagt, hört mal auf, drüber nachzudenken, was andere denken, was professionell ist. Und haltet euch mal an dem Wort an sich fest. Etwas professionell tun heißt in Ausübung der Profession. Richtig. Ob ich es gut oder schlecht mache. In Jeans oder Anzug. Mhm. Es ist meine Profession. Ich mache es professionell. Ja. Ob ich es gut mache oder schlecht. Ja. Steht auf einem anderen Blatt. Abgefahren. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, wen du meinst. Mhm. Ich bin ein großer Fan. Ich finde, sie macht das wirklich toll. Mhm. Und ich hoffe, dass wir damit ein bisschen Mut machen können. Ich glaube, es hat sich ganz, ganz viel getan. Ich kenne super viele Kollegen und Kolleginnen, die genau das leben. Du siehst inzwischen, ich gehöre ja auch dazu, tätowierte Anwälte, Anwälte in Lederhosen, weil du es eben bist. Und dann ist das auch gut und richtig so. Und ich glaube, wir müssen uns von diesem Druck frei machen, allen gefallen zu wollen.
Ja.
Und ich glaube, dass das vielen schwer fällt. Es ist auch nicht leicht und es ist manchmal auch nicht schön, wenn dir dann jemand entgegenschleudert. Ja, also, das gehört sich jetzt aber nicht. Und dann denke ich, ja, wer bist du, dass du mir das sagen kannst?
Genau.
Was sich für mich gehört, entscheide ich. Und es gibt so viele da draußen. Deswegen, das ist so mein Thema, für das ich brenne. Die Anwaltschaft ist bunt. Und wir sind nicht das, was viele noch im Kopf haben.
Genau.
Und gerade bei den weiblichen Kolleginnen, es gibt so viele wundervolle, inspirierende, manche mit Faible für knallbunte Kleider, manche für, was weiß ich, sportliche Outfits. Es ist völlig okay und die überzeugen mich alle, weil es halt eben echt ist. Damit hasst du mich immer gleich.
Mhm.
Und es fällt natürlich auch auf. Und da schließt sich ja wieder der Kreis zum Thema Marketing.
Ja. Hab den Mut.
Weil die
aus
breite
der
Masse die verstaubt ist. Ja, guckt Leute, das ist doch ein wundervoller Schlusspunkt, den ich eigentlich jetzt gar nicht setzen wollte, aber ich habe eben so ein bisschen auf die Uhr geguckt, Natalia. Wir bomben die komplette Aufnahmezeit, aber vielleicht müssen wir irgendwann nochmal Nachklapp machen und dann noch konkreter in einzelne Themen einsteigen. Das würde mich sehr, sehr freuen, aber ich glaube, mit so einem 2-Stünder, da reicht die Joggingstrecke nicht mehr, glaube ich. Und bevor wir die Zeit völlig sprengen, muss ich natürlich auf eine Sache noch zu sprechen kommen. Das ist meine persönliche Lieblingskategorie, auf die bin ich heute besonders gespannt. Die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsmenschen, Lieblingsvorbilder, Lieblingsbeschäftigung. Und für dich habe ich 2, die sich aufdrängen und 1, das mich einfach interessiert. Dein Lieblingsort. Du hast so viel von der Welt gesehen. Und das schon in so jungen Jahren mit 23 auswandern. Bam. Gibt's einen Ort, an dem du dich unübertroffen wohlfühlst? Außer in dir selbst.
Ich wollte gerade sagen, es ist in meinem Herzen.
Meine Heimat bin ich, meine Heimat ist in mir.
So.
Ja, ja, ja.
Es ist wirklich so. Also ich habe mittlerweile gelernt.
Ich meine wirklich geografisch.
Ich habe es wirklich gelernt, mich überall zu Hause zu fühlen, weil ich verstehe, was ich brauche und was ich nicht mehr akzeptiere und nicht mehr annehme. Und ich lebe momentan zwischen Dubai und Bali und Hannover. Weil meine Mama, die lebt auch in Hannover. Ist auch eine schöne Kombination. Hey, wer kann, kann.
Ja, warte ich. Dubai, Bali, ach ja, und Hannover.
Ja, das gibt's auch noch so. Und ich mag diese Kombination, ich mag diese Mischung. Also ich finde zum Beispiel den Sommer in Hannover total klasse und ich finde es super, den Winter in Dubai zu verbringen und dann in die Wüste zu fahren und diese arabische Kultur und den arabischen Flair zu genießen und dann zwischendurch viel Zeit in Bali beziehungsweise auch in Asien zu verbringen und das Essen hier und die Art und Weise, wie die Leute mit Meditation und mit Göttlichkeit und Spiritualität umgehen, finde ich so tief und so wunderbar. Ja, von da aus eine bunte Mischung.
Ja, und mit Hannover. Nicht ganz zauberhaft. Natalia, du bist so ein positiver Mensch, der ja ein gleich am Wickel hat. Also emotional hast du mich gleich am Wickel gehabt. Hast du ein Lieblingsmotto?
Ja, das ist ein Zitat, warte mal, ich muss es jedes Mal ablesen, von der Marianne Williamson. Da ist es. Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind. Unsere tiefste Angst ist, dass wir unermesslich mächtig sind. Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, die uns am meisten ängstigt.
Bam. Da hast du uns auch nochmal schön was zum Nachdenken mit auf den Weg gegeben. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das werde ich nachher machen. In der Pause, die ich heute irgendwann zwischendrin mir mal genehmigen werde, werde ich darüber mal noch nachdenken. Sehr, sehr spannend. Natalia, ich fürchte, das war's schon, auch wenn ich lange noch nicht mit dir am Ende bin. Ich habe zum Schluss noch ein paar Hinweise für meine Lauscher da draußen. Besucht uns für tagesaktuelle Infos gerne unter www.brack.de. Abonniert diesen Podcast. Ich freue mich über jeden neuen Zuhörer, jede neue Zuhörerin. Folgt mir auf Instagram, Threads, YouTube, TikTok. Werft einen Blick in Brack-Mitteilungen, Brack-Magazin. Beides digital erhältlich. Und heute ganz wichtig, werft einen Blick in die Shownotes. Da habe ich euch ganz viel zu Natalia zusammengestellt. Natalia, ich danke dir von Herzen für dieses tolle Gespräch. Ich habe die Zeit vergessen. Ich habe eigentlich noch ein paar wichtige Dinge gehabt, die ich mit dir besprechen wollte. Die habe ich auch vergessen. Ich habe es sehr, sehr genossen. Ich hatte viel Spaß und ich habe mir einiges mitgenommen. Und ich glaube, meine Lauscher auch. Und wenn du magst, lass uns wirklich nochmal bei Gelegenheit, vielleicht im neuen Jahr, in die Tiefenarbeit einsteigen. Es würde mich sehr freuen.
Ebenso. Ich danke dir. Die Zeit ist wirklich verflossen. Wir sind in den Flow gegangen. Ich freue mich riesig auf Feedback, Fragen, auf Dinge, die wir beim nächsten Mal besprechen können. Also von da aus, liebe Lauscherin, liebe Lauscher, sei nicht schüchtern, schreibt der Steffi, schreibt mir. Und ich danke dir, ich danke euch aus tiefstem Herzen für eure Zeit, eure Liebe und eure Aufmerksamkeit.
Das fand ich mega, genau. Schickt doch mal Fragen, dann sammeln wir. Und dann können wir mal gucken, welche wir davon abarbeiten. Spitze, perfektes Schlusswort. Ich danke dir.